Hallo zusammen, ich bin der Sascha von Rettungsschwimmer on Tour. Vanlust bedeutet für mich, jeden Tag was Neues zu erleben, neue Menschen kennenzulernen und eben halt nicht wissen, was am nächsten Tag so passiert.
Vanlust. Bewusst auf Rädern.
Mogi!
Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, was hast du getan?
Mogi, Mogi, ist was Schlimmes passiert.
Oh nein, was ist passiert?
Ich habe mich in den Finger geschnitten.
Oh nein. Oh
ja,
nein,
doch, sicher. Es sind 350 Milliliter Blut, spritzen hier rüber herum und so. Was tun wir? Alarm, die Vanlust-Folge verblutet. Panik.
Ich muss den Erste-Hilfe-Kasten suchen.
Warte, du musst nicht suchen. Wir haben sogar jemanden hier, der mir helfen kann.
Oh, wirklich? Ja, schön, denn heute ist nämlich die Erste-Hilfe-Folge. Ihr habt danach euch gesehnt, sozusagen. Ja. Und ja, wir haben jemanden eingeladen, eine Ärztin, die in ihrem zweiten Ausbildungsjahr ist, zum Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin.
Ja.
Aber ich habe es richtig ausgesprochen.
Nein.
Und die liebe Susanne wird uns heute zur Seite stehen mit ihrer fachlichen Knowledge. Ja. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, liebe Susanne.
Hallo, ich bin Susanne, bin 36, habe Medizin studiert, bin wie gesagt Ärztin in der Ausbildung zum Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Und ja, ich würde gerne so ein bisschen beitragen mit meinem Wissen zu dieser Folge und hoffe, dass der eine oder andere was mitnimmt für sein Vanlife, für sein zukünftiges.
Ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch das perfekte Stichwort. Wir sind ja auf dich gekommen, weil wir halt so Vanlife verbunden sind. Und wie bist du denn mit dem Vanlife verbunden? Erzähl mal kurz.
Ja, also wir haben eine Reise gemacht 2013 mit einem gemieteten Campervan durch Schottland und waren extrem begeistert davon, wie flexibel und frei man ist, wenn man mit seinem eigenen Gefährt unterwegs ist und einfach stehen bleiben kann, wo man es gerade schön findet. Da wir grundsätzlich auch sowieso draußen Leute sind, wir angeln, wir suchen Pilze, wir sind irgendwie im Sommer immer draußen, war für uns klar, wir brauchen auch sowas. Als Studenten konnten wir es uns nicht leisten, da hatten wir halt so chronischen Geldmangel, konnten uns irgendwie keinen eigenen Bus anschaffen. Und jetzt, wo wir arbeiten gehen und so ein bisschen ja, finanziell unabhängiger sind, da haben wir entschieden, wir kaufen uns einen Bus, haben uns einen Fiat Ducato gekauft letzten Herbst und bauen den seitdem zum Campervan um. Und wollen dieses Jahr da unsere ersten Reisen mitmachen.
Also noch ganz frisch sozusagen im
Neuling.
Sehr schön.
Yep.
Sehr, sehr schön. Genau. Ich verblute gerade immer noch. Du hast mir soeben ein Pflaster gereicht. Du hast gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Aber jetzt mal Tacheles. Das fragen uns viele. Also was passiert? Wir sind immer relativ viel unterwegs. Ich meine, es gibt Leute, die reisen 50.000, 60.000 Kilometer im Jahr. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 45.000 Kilometer gepackt. Die Chance, dass man unterwegs auf einen Unfall trifft, ist, glaube ich, da gar nicht so gering.
Ja.
Erzähl mal, ich komme an eine Unfallstelle, sehe das von Weitem, irgendwas ist gerade eben passiert, es ist noch niemand da. Nimm uns doch mal bitte kurz mit, was können wir als allererstes tun? Panik kriegen, schreien.
Das ist das Erste, was man nicht kriegen sollte. Also man sollte natürlich versuchen, die Ruhe zu bewahren. Das ist relativ wichtig, aber auch schwer, weil grundsätzlich so eine Notfallsituation ist einfach auch für alle Beteiligten, auch für professionelle Helfer, immer eine Ausnahmesituation. Aber wenn es möglich ist, sollte man auch, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen, in so einer Situation versuchen, die Ruhe zu bewahren, so gut es geht, und sich erstmal, so, sag ich mal, gedanklichen Überblick zu verschaffen. Vielleicht auch mal 5 oder 10 Sekunden in sich zu gehen. Warte mal, wie war das denn jetzt nochmal? Was haben die da in diesem Podcast erzählt, was ich jetzt machen soll?
Ja.
Kurz sich einen Überblick verschaffen. Es hängt ja auch ab vom Wetter und, keine Ahnung, sind wir jetzt auf einer Landstraße zum Beispiel oder sind wir auf der Autobahn und ist auf der linken Spur irgendwas passiert? Ja, also einfach erstmal die Situation kurz bewerten. Und dann steht an allererster Stelle immer der Selbstschutz. Das heißt, wenn man beispielsweise auf einer Autobahn ist, dass man da nicht aussteigt und dann irgendwie da wild rumrennt, weil nachfolgender Verkehr im Zweifelsfall den Unfall gar nicht bemerkt hat. Und es auch echt häufig vorkommt, dass Ersthelfer auf der Autobahn dann in der Folge selbst von einem nachfahrenden Fahrzeug erfasst und schwerst verletzt werden oder tödlich verletzt werden. Deswegen ist Eigenschutz immer sau wichtig. Also parkt mit einem ausreichenden Abstand an einer sicheren Stelle, macht eure Warnblinkanlage an, man muss ja auch für jede Person, die mitfährt, heutzutage eine Warnweste dabei haben. Ich hoffe, das ist der Fall. Ja, also wenn wir zu dritt unterwegs sind, brauchen wir drei so eine Westen. Zieht euch die an, verlasst euer Fahrzeug, geht am besten hinter die Leitplanke auf jeden Fall weg von der Fahrbahn und verschafft euch halt erstmal einen Überblick. Ja, das soll jetzt alles keine Stunde dauern. Es soll einfach erstmal nur dazu dienen, dass ihr in Sicherheit seid und den Unfallort absichern könnt. Das wäre der nächste Schritt. Das heißt, ihr nehmt euer Warndreieck oder das Warndreieck aus dem PKW, der da vielleicht verunglückt ist. Wenn man selbst jetzt was nicht dabei hat, kann man auch da drin gucken. In Deutschland ist es ja Pflicht, dass man einen Erste-Hilfe-Kasten und ein Warndreieck mitführt.
Ja.
Ihr schnappt euch das Warndreieck und stellt das auf. Auf einer Landstraße sagt man 50 Meter, das wäre so ein Pollerabstand ungefähr.
Genau.
Auf der Autobahn lockert das Dreifache, weil da fahren halt Fahrzeuge viel schneller und brauchen halt auch, haben eine längere Reaktionszeit, beziehungsweise bewegen sich während ihrer Reaktionszeit weiter. Naja, ihr wisst schon, weil die ja schneller fahren. Also man muss das weiter hinten aufstellen,
genau.
Dass man das auch rechtzeitig sieht. Oder an unübersichtlichen Stellen, was weiß ich, eine kurvige Strecke oder so, dann am besten auch zwei, drei Kurven mal laufen, dass derjenige, der dann von hinten gefahren kommt, auch die Chance hat anzuhalten.
Mhm.
Und spätestens dann wäre es Zeit, einen Notruf abzusetzen, weil alleine ist es relativ schwierig, so eine Situation zu beherrschen, sag ich mal. Ihr braucht so schnell wie möglich Hilfe. Wir sprechen da in Deutschland von einer Rettungskette. Der Ersthelfer ist Glied 1 in der Rettungskette. Der ist letztlich dafür zuständig, professionelle Helfer zu aktivieren. Und das geht dann bis ins Krankenhaus, wo dann die Krankenhausressourcen zur Rettung benutzt werden können. Naja, jedenfalls, ihr habt also jetzt den Notruf abgesetzt. Wisst ihr denn aus eurem Erste-Hilfe-Kurs noch, was man da alles so sagen muss bei so einem Notruf?
Ja, man muss erstmal richtig geil ins Telefon schreien.
Ah, ich blute am Finger, ich habe mich geschnitten.
Genau.
Also ich glaube, die stellen die nicht sogar schon so Fragen, wo, was, wie?
Die W-Fragen?
Ja, das ist sehr super. Ja, genau, diese fünf W-Fragen, genau. Da sagt man, also man soll sich da jetzt sozusagen nicht vorstellen. Das heißt also, wer da jetzt anruft, ist egal. sondern man muss sagen, wo man sich befindet. Man muss sagen, was da passiert ist. Also was weiß ich, PKW hat sich überschlagen, liegt auf dem Dach, da liegt einer daneben und einer sitzt noch hinterm Lenkrad. Den Rest kann ich nicht beurteilen. Da haben wir gleich schon auch dabei, wie viele verletzte Personen da sind und welche Art von Verletzung die haben, sofern man das absehen kann. Was weiß ich, bei dem einen ist ein Bein ab und der andere, der sitzt hier und redet mit mir noch zum Beispiel. Ja? Und dann wartet man auf die Rückfragen von der Leitstelle. Alles, was man da nicht gesagt hat, fragen die auch. Also wenn man jetzt diese 5W-Fragen in seiner, sag ich mal, Ausnahmesituation nicht parat hat und das ordentlich sagt, sondern sich doch vorstellt in seiner Aufregung, dann fragt die Leitstelle auch nach. Also was ist da jetzt genau passiert? Was haben die für Verletzungen? Atmen die alle noch, also die instruieren einen auch so ein bisschen, die lassen einen dann nicht alleine in der Situation. Ne? Und die schicken dann Rettungskräfte los, da gibt es bestimmte Hilfsfristen, die unterscheiden sich, ob man jetzt innerorts ist, außerorts oder im Krankenhaus oder wie auch immer, auf jeden Fall schicken die jemanden los, angepasst an das, was ihr erzählt habt. Das heißt, wenn ihr sagt, da ist jetzt ein Verletzter und in Wirklichkeit sind es aber fünf, dann wird es schon schwierig, weil die Leitstelle eben Ressourcen schickt für das, was der Ersthelfer sagt. Deswegen, der Notruf sollte schon vernünftig gemacht werden. Also man sollte das schon so ordentlich wie möglich machen. Mhm. Ja, und wichtig ist, welche Nummer man da anrufen muss. Da gibt es in Deutschland eigentlich zwei wichtige Nummern. Ihr ruft die in so einem Fall die 112 an. Was ganz interessant ist zu wissen und viele nicht wissen, ist, dass das EU-weit dieselbe Nummer ist. Also alle EU-Mitgliedstaaten haben sich geeinigt auf die 112. Das heißt, wenn man jetzt in einem anderen EU-Land unterwegs ist und 112 ruft, kommt man auch in der Rettungsleitstelle raus.
Ja.
Okay. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und die 110, das wäre jetzt für die Polizei. Ne? Aber die, in der Situation wäre die 112 die richtige Nummer, die man da anrufen muss.
Aber wenn man in Panik ist sozusagen und die 110 wählt, leiden dann quasi weiter alles gut.
Genau, also wichtig ist, dass man irgendwas macht und wird man dann an die richtige Stelle verwiesen oder die machen das dann auch, genau. So, also wir haben den Notruf abgesetzt, jetzt gehen wir wieder hinter die Leitplanke oder an den Fahrbahnrand zu dem Fahrzeug hin und stellen fest, im schlimmsten Fall, einer ist schon ausgestiegen und klopft da an die Scheibe, oh, meine Frau oder Mann oder was weiß ich ist da noch drin. Wir wollen versuchen, die Verletzten, wenn es möglich ist, aus dem Fahrzeug auch hinter die Leitplanke zu kriegen oder auf den an den Straßenrand. Also auch die sollen nach Möglichkeit nicht auf der Fahrbahn bleiben. Da gibt's auch, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das in so einem Hörbeitrag, sag ich mal, zu vermitteln, aber es gibt gewisse Griffe, wie man eine Person aus dem Auto kriegt, professionell. Ich finde bloß persönlich, man sollte das auch nicht zu verkomplizieren. Der muss halt raus aus dem Auto, wenn das möglich ist, und auf dem Anrand. So, und ob man den jetzt am Bein da rauszieht oder am Arm oder ob man da irgendeinen professionellen Griff macht.
Das ist erstmal egal.
Ja. Ja. Würde ich jetzt so sagen, genau. Das kriege ich jetzt zwar wahrscheinlich Schimpfe von allen Rettungskräften, aber am Ende, ja,
man
Ende
sollte halt ist es halt weiteren so, Schaden zufügen, so ungefähr.
Genau. Ja. Also grundsätzlich ist es halt in diesem ganzen Thema Erste Hilfe so oft halt kompliziert und viele Algorithmen, die kein Schwein auswendig kann. Ja. Erst recht nicht, wenn man vor 20 Jahren seinen Ersthelfer gemacht hat zum Führerschein und danach nie wieder. Genau. Und diese Algorithmen, von denen man dann denkt, man könne sie nicht, die behindern einen dann darin, wirklich was zu tun, wenn man Angst hat, man macht was falsch. Und diese Angst ist halt unbegründet. Man kann gar nichts falsch machen, sofern man irgendwas tut. Ja. Mhm. Aber wir reden auch gleich nochmal drüber, wie das rechtlich eigentlich aussieht. Kann man eigentlich rechtlich irgendwas falsch machen? Ich würde erstmal noch das mit dem Unfallort jetzt zu Ende bringen und dann können wir ja eigentlich dann aufs nächste Thema überwechseln. Also die Verletzten möglichst von der Fahrbahn rufen oder holen und dann auch immer mal noch so ein Auge haben auf unverletzte Personen. Also der da gerade an die Scheibe geklopft hat, da ist noch einer drin, der kann unter Schock stehen und der kann auch manchmal in seinem Schock irgendwie auf einmal aufstehen und losrennen oder sowas. Ne? Oder plötzlich sich auch verschlechtern, weil er vielleicht innere Verletzungen hat, die man erstmal gar nicht gesehen hat. Ja. Also solche Leute dann auch nicht aus den Augen verlieren, sondern immer mal noch einen Blick drauf werfen, ob es ihm weiterhin gut geht oder ob der jetzt irgendwie gerade durchdreht. Mhm. Und weil wenn dann eben nötig, erste Hilfe bei den anderen Verletzten leisten. Das wäre jetzt so das, denke ich, richtige Vorgehen an einem Unfallort. Mhm. Wichtig ist nicht vergessen, also nicht anfangen, wenn man da alleine ist, nicht anfangen, irgendwie wiederzubeleben und vergessen, den Notruf abzusetzen. Ne? Also dann kommt halt keiner, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Also wirklich, das ist so einer der ersten wichtigen Punkte, erstmal Notruf absetzen, bevor man irgendwas anderes sozusagen macht.
Genau. Eigenschutz, Unfallstelle absichern, Notruf absetzen. Genau. Und immer den Eigenschutz, das ist echt sau wichtig. Also mir persönlich ist das voll das Anliegen. Ich habe schon einige Schwerverletzte gesehen, die, wie gesagt, selbst in der Folge zum Opfer geworden sind, obwohl sie da eigentlich als Ersthelfer angehalten haben. Mm. Passt da auf euch auf, das ist echt wichtig.
Ja, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, den du da genannt hast. Also alle Hörer da draußen, seid vorsichtig. Und ich werde übrigens auch wieder mal einen Blogbeitrag dazu natürlich verfassen, wo ich auch so die wichtigen Punkte nochmal niedergeschrieben habe. Wenn ihr da nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr einfach auf vanlust.de zur jeweiligen Blogpost gehen und könnt da nochmal nachlesen, wenn ihr das jetzt so im Eifer des Podcasts quasi nicht alles verfolgen habt können. Lass uns mal zu dem Thema. Du hast jetzt gerade beschrieben, was man so tun sollte, tun muss, ja. Und zu dem Thema Stichwort unterlassene Hilfeleistung gehen. Mhm. Also wie verhält sich das?
In Deutschland ist es so, dass jede Person zur ersten Hilfe verpflichtet ist. Das heißt, es ist nicht nur eine moralische, ethische Aufgabe, die wir da haben, sondern auch eine rechtliche Pflicht. Mhm. Und wenn man an einem Unfall vorbeifährt und dabei irgendwie erwischt wird, dann hat man nicht nur Bad Karma, wie Christian vorhin gesagt hat, sondern man hat halt auch gegen Rechtsvorschriften verstoßen und das kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe auch bestraft werden. Und das finde ich auch richtig so, weil eine 112 anzurufen, heutzutage hat jeder 5 Handys. Ja. Das sollte verlangbar sein von jeder Person. Also man ist dazu verpflichtet und
Entschuldigung, da habe ich nochmal eine Zwischenfrage. Also unterlassene Hilfeleistung ist ja nicht, wenn man quasi, so wie wir es eben beschrieben haben, nur hingeht, quasi alles macht, aber dann vielleicht auch jemanden nicht aus dem Auto rauszieht oder sowas, weil man denkt, keine Ahnung, der ist, was weiß ich, zu schlimm oder sowas. Also allein, wenn man den Notruf schon abgesetzt hat, hat man ja schon was getan.
Hat man schon geholfen, so ist es. Genau. Also im besten Fall sollte man nicht daneben stehen bleiben und zugucken, wie jemand verblutet oder eben leblos ist, nicht mehr atmet, weil wir können da später nochmal drüber sprechen. Die meisten Organe tolerieren ziemlich gut, keinen Sauerstoff zu kriegen, aber wer das überhaupt nicht ab kann und aber ziemlich wichtig ist, ist unser Gehirn. Mhm. Das fängt nach wenigen Minuten an abzusterben und wenn man sich daneben stellt und nichts tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man unbeschadet aus so einer Situation, wo man wiederbelebt werden müsste, herausgeht, ist halt ziemlich gering oder die schwindet mit jeder Minute. Ja. Deswegen, wir sprechen da gleich nochmal drüber, aber man hat schon Hilfe geleistet, wenn man anhält, sich einen Überblick verschafft, die Unfallstelle absichert, jemanden anruft und dann eben versucht, sich gut oder bestmöglich um die Verletzten zu kümmern.
Okay, alles klar.
Und das ist, soweit ich weiß, auch in Österreich und in der Schweiz der Fall. Also da gibt es auch dieses unterlassene Hilfeleistung und Stichlassen einer verletzten Person. Das gibt es auch als Straftatbestand sozusagen. Mhm. Und grundsätzlich finde ich aber jetzt einfach vom gesunden Menschenverstand ausgehend, wenn man sich egal wo man sich befindet, wenn man sich so verhält, wie es bei uns Pflicht ist, denke ich, macht man nirgendwo was falsch.
Ja. Genau, okay, alles klar. Und dem entgegengesetzt, was ist man nicht verpflichtet zu tun?
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass Erste Hilfe umfasst, im Zweifelsfall eine stabile Seitenlage zu machen. Halt, wir haben gerade gesagt, Notfallabsätze und sowas, also halt im Unfallort. Ansonsten dann weiterführend eine stabile Seitenlage zu machen bei einer Person, die noch atmet und mit Herzdruckmassage anzufangen bei einer Person, die nicht mehr atmet. Das sind so die Sachen, die im Erste-Hilfe-Kurs ja gelehrt werden und die man letztlich auch machen kann. Da muss man jetzt kein Medizin-Pro sein, um das hinzukriegen. Was man nicht machen muss, und so ist auch die rechtliche Lage, wenn man jemanden im Rahmen dieser beiden genannten Dinge Schäden zufügt, zum Beispiel seine Klamotten kaputt macht beim Rausziehen aus dem Auto, um ihn dann in eine stabile Seitenlage zu kriegen. Oder wenn man da jetzt eine Herzdruckmassage macht und bricht den im schlimmsten Fall das Brustbein oder die Rippen, dann wird man in Deutschland nicht zur Haftung gezogen. Man ist da befreit von jeder Haftung im Rahmen der Ersten Hilfe. Wenn man jetzt aber anfängt, obwohl man kein Arzt ist, sondern, sage ich mal, irgendwas anderes ist, und fängt jetzt an und einer sagt, ich habe Bauchschmerzen und man fängt jetzt mit seinem Essbesteck an, dem seinen Finger rauszuoperieren. Dann hat man grob fahrlässig gehandelt und nicht seinen Kenntnissen entsprechend und dann kann man natürlich auch zur Haftung gezogen werden oder irgendwie Luftröhrenschnitt macht oder sowas. Ja, also nur das darf man nur machen, wenn man sich sicher ist, dass man das kann und wenn man auch die fachliche Expertise hat. Ansonsten reichen die anfänglich genannten Seitenlage und Herzdruckmassage. Ne?
Das mit dem Brustbein brechen, ist, glaube ich, auch gar nicht so ungewöhnlich. Ne? So
nö, was das ist sogar, dabei, ne? Ich habe Kollegen, die sagen, wenn da keine Rippe gebrochen ist, dann war das keine ordentliche Reanimation. Wiederbelebung heißt bei uns Reanimation und da gibt es Kollegen, die sagen, also ohne gebrochene Rippe war das scheiße.
Ne? Ja, also es ist schon so, dass man da ordentlich drücken muss.
Ne, also ich versuche dann immer bei solchen Sachen den Hintergrund, warum mache ich das überhaupt? Also man muss sich vorstellen, das Herz ist ein Muskelsack, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Und es funktioniert wie eine Saugpumpe. In dem Moment, wo sich zusammendrückt, wird Blut rausgepumpt in den Körper. Und in dem Moment, wo sich das wieder entspannt, also öffnet der Sack, da saugt sich Blut wieder da rein. Und mit dem nächsten Herzschlag wird es wieder rausgepumpt. Und in dem Moment, wo der Kreislauf zum Erliegen kommt, macht das Herz das nicht mehr alleine. Und deswegen macht unsere Brustkorbkompression das für das Herz. Das heißt, ich muss da drauf drücken, um das richtig auszuquetschen. Und da muss ich aber auch wieder loslassen, um dem Sack die Gelegenheit zu geben, sich wieder voll zu saugen mit Blut, was er dann sich durch den Unterdruck sozusagen ansaugt. Ja. Und dann quetsche ich es mit der nächsten Kompression wieder aus. Und das mache ich eben so lange, bis entweder wieder Kreislauf kommt, also bis der sich anfängt zu beschweren, also was drückst du hier auf mir rum, oder bis professionelle Helfer kommen und die ganze Situation übernehmen. Genau. Ne? Und da sagt man eben nochmal so, man sagt 5 bis 6 Zentimeter soll man den Brustkorb eindrücken. Wer kann das einschätzen, in so einer Situation? Ja. Wichtig ist, es ist ordentlich drücken und da gibt es halt ziemlich coole Eselsbrücken. Mokli, vielleicht kannst du das ja noch nachträglich einfügen. Zum Beispiel Stayin' Alive von den, ich glaube, die Bee Gees haben das gesungen. Ja? Genau. Ja. Das ist so ein Rhythmus, in dem man da drücken muss. Ja, so Stayin' Alive, Stayin' Alive. Da gibt es noch ganz viele andere Lieder, aber dieses finde ich halt auch vom Text her so passend.
Jetzt habe ich Bock auf Wiederbelebung. Also, wenn ihr irgendwann mal Christian an der Straße steht, wie er hier, dann belebe ich gerade jemanden wieder. Geil.
Ja, also wir haben das im Studium auch so geübt. Ja. Wir haben uns die Mucke ganz laut angemacht, haben uns da so Pulloverberge gebaut und haben dann da drauf rumgedrückt, um das einfach zu üben. Ja.
Also liebe Leute, wenn Christian am Straßenrand, Christians Bob und es läuft dieser Song,
dann wisst dann ihr, haltet Christian, an und ruft.
Genau.
Da ist die Kacke am Dampfen.
Dann wisst ihr, er ist irgendwo im Wald gerade und belebt jemanden.
Das ist aber sehr, sehr gut, weil ich glaube, sowas merkt man sich. Das sind Sachen, also ich glaube, das kriegen die Leute jetzt am Podcast nicht mehr aus.
Ich sag mal, für die Bee Gees jetzt nicht so geeignet sind, Highway to Hell ist auch geeignet. Ja,
oh mein Gott, Song. Vor allem
Highway to Hell.
Ja genau.
Also für die mehr so die Rock-Szene gut finden, für die ist dann das auch geeignet. Wichtig ist halt, es ist ungefähr... Das ist eine Frequenz von 100 pro Minute und halt eine gute Eselsbrücke. Also man soll da nicht drauf rumdrücken wie so ein Bekloppter ganz schnell, weil dann hat das Herz halt nicht die Möglichkeit, sich wieder zu füllen. Und man soll aber auch nicht zu langsam machen, weil dann kommt nicht genug Blut an. Also ich denke, dieses Staying Alive ist eine ganz gute Eselsbrücke.
Hm? Kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen verbildlichen, wo man ungefähr drücken muss? Weil das Brustbein ist ja vom Hals quasi bis zum Bauch.
Warte, bevor wir weitermachen, du verlinkst bitte das Lied.
Ja, ich verlinke das Lied sowieso.
Unbedingt,
Beide werde ich verlinken.
Beide Versionen.
Ja, also wo drückt man bei Männern? Es ist relativ leicht, sag ich mal, also in der Mitte der Brustwarzen. Bei Frauen kann das mal schwierig sein mit den Brustwarzen.
Erklär uns das bitte näher.
also da kann sich ja jeder selbst was vorstellen. Also man nimmt die Mitte des Brustkorbes. Ja, da gab es ja auch zwei Finger breit oberhalb vom...
Ja, genau.
Bla, bla, bla. Das ist alles ziemlich kompliziert. Mitte, Brustkorb, das kann man sich ungefähr mit Höhe der Brustwarzen oder da, wo sie sein sollten, herleiten. Wichtig ist, dass unten drunter muss es hart sein. Also da muss das Brustbein drunter sein. Wenn man da ist, wo es weich ist, dann ist da der Magen drunter. Dann drückt man bloß den Mageninhalt nach oben. Das bringt nichts, genau. Dann kommen nur aus sämtlichen Körperöffnungen der Inhalt des Magen und Darms raus. Man drückt nicht auf das Herz. Also das muss hart darunter sein.
Ja.
Das Brustbein muss da sein und es muss die Mitte des Brustkorbes sein. Da drückt man drauf, 5 bis 6 Zentimeter mit einer Frequenz von 100 pro Minute und entlastet das dann halt auch wieder ordentlich. Also man lässt die 6 Zentimeter auch wieder los, bevor man die dann wieder eindrückt.
Ah, alles klar. Ist lustig, so nebenbei drücke ich gerade so auf meinem Brustbein hier rum.
Und wo das so hart ist.
Genau.
Ja, also man, es ist aber super so. Also man selbst ist halt ein super Kanuschkaninchen. Versuchskaninchen. Für sowas, also ich habe das auch alles so Ultraschall und wenn wir sowas üben, dann das machen wir auch, oder wo irgendwelche Knochen sind, das kann man an sich selbst am besten tasten, klar. Und wenn man jetzt keinen Bock hat, zu so einem Auffrischungskurs zu gehen, da werden wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen, dann kann man das auch zu Hause, wie gesagt, mit einem Sofakissen einfach mal üben, mit einer Frequenz von 100 für Staying Alive auf den Sofakissen rumdrücken. Ja, wieso denn nicht? Also ich meine, Übung ist immer gut dafür, dass Dinge sich verinnerlichen und dass man sie dann im Notfall auch einfach intuitiv macht, ohne dass man noch drüber nachdenken muss. Aber egal, so genau.
Zwischenfrage. Man sieht das immer im Fernsehen in den tollen Sendungen, wenn die Ersthelfer kommen und den Leuten erstmal die Klamotten vom Leib reißen. Muss das? Ist das ein wichtiger Punkt? Also ich glaube, wenn man einen Knopf oder eine Lederjacke anhat, ist es, glaube ich, schon gut, wenn man die vorher auszieht.
Also für uns als Ärzte, da gibt es immer die Eselsbrücke, keine Diagnose mit Hose. Also wir müssen die ausziehen, die Leute, und müssen natürlich gucken, dass wir jetzt auch keine Verletzungen übersehen. Und wenn jetzt einer gerade so im Winter so eine dicke Daunenjacke und so einen dicken Schal oder sowas anhat, dann sollte man den schon wegmachen. Also man sollte den Brustkorb möglichst nackig machen oder zumindest, wenn dann noch ein dünnes Hemd oder T-Shirt drüber ist, dann geht das auch so. Aber wenn man jetzt, das gilt auch übrigens für eine Unterlage, ne? Wenn man jetzt, was weiß ich, im Sand oder sowas ist, kann ja auch mal sein. Oder irgendwie eine weiche Unterlage hat, im Bett, auf dem Sofa oder so. Man sollte eine feste Unterlage schaffen, damit man nicht die Person einfach nur in die weiche Unterlage reindrückt. Ja, sondern dass man auch eine Widerlage hat und wirklich auch nur den Brustkorb drückt. Das ist nochmal wichtig. Und das Gleiche gilt halt auch für vorne, also für oben. Man sollte eben auch da möglichst irgendwelche Polster versuchen zu beseitigen, also dicke Jacken und sowas wegmachen. Ja. Aber man muss die jetzt nicht komplett nackig machen und überall angucken. Ja, für die Wiederbelebung reicht, den Brustkorb zu entkleiden und eben zu drücken.
Ja.
Oder also wenn man sieht, dass irgendwo, Entschuldigung.
Ja, ja, alles gut. Komm
raus. Wenn man sieht, dass irgendwo halt, keine Ahnung, Blut, die Hose ist total blutig oder sowas, dann macht es sicherlich auch Sinn, an solchen Stellen mal nachzugucken, ob da eine spritzende arterielle große Blutung ist, wo man mal draufdrücken könnte, einen Druckverband machen kann. Aber ansonsten, sag ich mal, muss man den jetzt nicht zwingend nackig ausziehen.
Mhm, alles klar. Nee, ich wollte gerade noch mal drauf hinaus, so, es gibt ja ganz viele auch mit so Offroadern, die so Sandbleche haben oder so Sachen.
Ja, perfekt, genau. Ja, super Zack, Idee.
Irgendwie den Person da draufgelegt und dann liegt sie auf was Festem sozusagen.
Top,
und dann,
super Idee, wirklich. Also diese Reanimationsbretter, die im Krankenhaus sind, es ist eigentlich nichts anderes als ein Sandblech. Also es eigentlich, sieht eigentlich sogar genauso aus.
Vielleicht nicht so rau.
Nee, das stimmt, aber auch genauso orange.
Ja.
Also die sind doch oft orange, ne?
Und ja, 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 genau, mittlerweile sind die orange, warum auch immer.
Ja, vielleicht auf jeden Fall, aber Bahnfarben, vielleicht sieht man sie einfach besser.
Ja, also ja, okay, wahrscheinlich. Aha. Dass man sie auch vielleicht wiederfindet im Dreck oder so, wenn man, also wenn man so richtig oder im Schlamm rumgemacht hat, dann.
Oder nicht nachts betrunken davorläuft.
Also, wo sind denn deine Sandbleche dran?
An der Seite vom Auto.
Na ja, gut, dann würdest du ja sowieso gegen was Hartes laufen, ob mit oder ohne Sandbleche.
Genial, genial. Mhm. Ja, Susanne, du hast gerade schon mal den Kurs angesprochen, den ja eigentlich wieder so, also allerspätestens zu seinem Führerschein gemacht hat. Mhm. Und wenn man jetzt schon 30 Jahre Führerschein hat, sollte man den ja eigentlich zwischendurch schon nochmal gemacht haben, weil in 30 Jahren verändert sich viel, man vergisst natürlich viel. Wie schaut das da aus? Wie oft sollte man den eigentlich auffrischen? Auffrischen.
Das wäscht sich dann aus,
ja. Genau. Genau. Was gehört dazu und was kostet so ein Kurs überhaupt, um den nochmal
aufzunehmen? Ja, also so einen Erste-Hilfe-Kurs macht man zum Führerschein, so ist es, als normalsterbliche Person, die weder betrieblicher Ersthelfer ist, noch irgendwie was mit Medizin zu tun hat, macht man die zum Führerschein und dann muss man sie nie wieder machen. Also das reicht dann für bis jetzt zumindest für immer. Man muss den einmal machen und muss den jetzt rein vom Gesetz her nicht auffrischen. Man kann den auffrischen, dann kostet so ein Kurs zwischen 20 und 40 Euro. Mhm. Der eigentliche, dieser Erste-Hilfe-Kurs, den man dafür im Führerschein braucht, der dauert 7,5 Stunden oder 9 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Das heißt, man kann den an einem Tag machen. Und Inhalt davon sind das, was wir gerade alles schon besprochen haben, Verhalten am Unfallort, Erste Hilfe, also im Sinne von stabile Seitenlage herstellen, Wiederbelebung, Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung und sowas alles. Ach siehst du, über Mund-zu-Mund-Beatmung haben wir gar nicht gesprochen. Da will ich jetzt an der Sprache, kommt noch gut.
Wir merken uns das Mugli, Mund-zu-Mund-Beatmung.
Genau, Mund-zu-Mund-Beatmung, da müssen wir noch drüber sprechen. Ja. So war ich stehen geblieben beim Erste-Hilfe-Kurs, genau. Also man muss den dann nie wieder machen. Man hat Inhalt, ach genau, wie nimmt man noch einen Motorradhelm ab? Das wird dann noch gelehrt. Genau.
Ja.
Ja, das sind so die grundlegenden Sachen. Wie mache ich einen Druckverband? Wie mache ich einen Kopfverband? Sowas kriegt man da, ich glaube jedenfalls. Also bei meinem letzten Erste-Hilfe-Kurs war das irgendwie noch Inhalt.
Naja, jetzt wo du das sagst, ich mag mich jetzt auch wieder an alles erinnern irgendwie.
Ja, vor allen Dingen ja, ne, das kommt dann schon so wieder. Ja. Genau. Ja, dann muss man den halt nie wieder machen. Ob man den nochmal selber auffrischen will, ja, also ich kann das nur empfehlen, weil grundsätzlich halt praktisches Wissen da vermittelt wird und es gibt auch viele Anbieter, die machen extra so Auffrischungskurse, wo man jetzt einzelne Module, wo man sich eben jetzt nicht nochmal die ganze rechtliche Situation anhören muss, sondern wo man jetzt einfach nur hingeht, 2 Stunden mal Herzdruckmassage übt und wieder nach Hause geht. Sowas gibt es schon. Aber ich habe auch gerade ja schon gesagt, man kann sich solche Situationen auch zu Hause ganz einfach selbst herstellen mit einem dicken Sofakissen und kann das da üben, wenn man sich ein bisschen vorstellt, also mit ein bisschen Vorstellungskraft kann man das auch zu Hause üben. Außerdem gibt es heutzutage ja auch für jeden Scheiß ein YouTube-Video. Und für unsere Vans haben wir ja auch keinen Kurs besucht. Wir bauen die ja auch einfach so aus oder haben die einfach so ausgebaut. Also man kann sich sowas auch mal bei YouTube angucken. Es macht auf jeden Fall Sinn, sein Wissen da aufzufrischen und das immer mal wieder sich zu vergegenwärtigen oder sich mal so eine Podcast-Folge hier anhören. Ja, also kann ich nur empfehlen, ist aber nicht Pflicht.
Okay.
Aber gute Idee, ich glaube, wir verlinken auch mal ein YouTube-Video darüber. Mugli findet da bestimmt ein tolles. Das ist echt geil.
Ich habe es gerade aufgeschrieben und dachte mir so, ich habe mir noch nie ein YouTube-Video.
Ja, das ist krass.
Ja, aber das ist es halt.
Jeder guckt jeden Tag YouTube-Videos,
aber nicht über Erste Hilfe. Wir sind zu alt. Also ich glaube, irgendwann ist die Generation, die leben dann nur noch mit YouTube, die kommen dann bei jedem, die macht das Erste, was die tun werden, ist bei YouTube, das zu googeln. Ja. Aber klar, es gibt halt wirklich für jeden Scheiß bei YouTube alles anzugucken. Ich habe hier in der Vorbereitung für unser Gespräch habe ich auch mal ein bisschen gegoogelt. Also es gibt wirklich für jeden Scheiß was, auch medizinisch. Ja. Das ist echt gut. Hm?
Mhm, cool. Nee, werde ich auf jeden Fall im Blogbeitrag verlinken. Da könnt ihr euch dann das mal anschauen oder googelt es einfach mal selbst, wie ihr gerne möchtet.
Mund-zu-Mund-Beatmung.
Ja.
Los. Ja, genau. Das ist immer der erste Gedanke. Oh Gott, ich muss das jetzt nicht machen, oder?
So ein bisschen knutschen ist doch nicht schlecht.
Das kommt drauf an, ja. Aber es liegt ja nicht immer Claudia Schiffer da oder wer auch immer. Sondern vielleicht auch mal ihre 80-jährige Oma und sie hat vielleicht auch erbrochen oder Blut oder irgendwelche Verletzungen. Genau, genau das richtige Stichgeräusch. Ja. Weil jetzt steht man da und sagt, da mache ich jetzt nichts und das muss man auch nicht. Früher war das so, dass man Mund-zu-Mund-Beatmung machen sollte. Ja. Und ich sag mal, wenn man sich zutraut, sollte man das auch nach wie vor tun. Oder wenn man sich jetzt nicht ekelt oder sowas. Beziehungsweise es muss ja auch nicht immer eine fremde Person betroffen sein. Es kann ja auch mal im engsten Kreis jemand sein. Da ist sicherlich Mund-zu-Mund-Beatmung was anderes, als wenn ich jetzt irgendwen da von der Straße ihr wisst schon. Ja, so, und so wie das vermittelt wird oder auch rein rechtlich ist es so, dass man die Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man sie sich nicht zutraut oder wenn es auch aus hygienischen Gründen nicht so gut wäre, muss man die nicht machen. Ja. Man kann die weglassen. Deswegen habe ich da auch gerade gar nicht drüber gesprochen, weil das in meinem Kopf schon so manifestiert sich hat. Ja. Man kann sie weglassen, man muss aber diese Herzdruckmassage machen. Ja. Die muss man machen. Der Hintergrund dazu ist, dass genug Sauerstoff noch im Blut drin ist von den letzten Atemzügen. Das reicht erstmal, um die Grundfunktionen zu erhalten. Wenn man dieses angereicherte Blut mit seiner Drückerei wieder immer zum Gehirn pumpt, dann reicht das erstmal eine Weile vor. Und deswegen kann man im Zweifelsfall auf diese Beatmung verzichten. Ja. Genau, wenn man sie macht, dann heißt es 30 Mal drücken, 2 Mal pusten, 30 Mal drücken, 2 Mal pusten. Und wenn man sie weglässt, dann die ganze Zeit drücken.
Es gibt, glaube ich, auch so Aufsätze dafür, ne?
Ja,
so,
das kann man sich, es gibt welche, die kann man sich an Schlüsselbund machen. Man kann sich auch selber was basteln. Ja, man kann sich eine Mülltüte nehmen oder was weiß ich. Ja. Die sind ja alle plastikfrei. Aber wenn man irgendwas hat, was halt umfunktioniert werden kann, dann macht man da ein kleines Loch rein. Man kann auch in die Nase pusten, man muss nicht in den Mund. Wobei ich Nase jetzt auch eklig finde, ehrlich gesagt. Aber also man muss es nicht machen. Man kann sich Hilfsmittel suchen und das machen. Und wichtig dafür ist, dass man, um die Luft auch in die Lunge reinzukriegen, da muss man halt noch die Kopfposition so ein bisschen verändern. Man muss die Person auf den Rücken legen, man muss den Kopf reklinieren, nennen wir das, also ein bisschen in den Nacken legen.
Ja, genau.
Ja. Und den Unterkiefer so ein bisschen aufmachen.
Ja.
Und dann von der Seite hält man die Nase zu, dass man dann nicht aus der Nase wieder rauspustet. Ja. Oder wenn man in die Nase reinpustet, hält man den Mund zu, dass die Luft dann nicht da wieder raus kann. Und dann guckt man, ob sich der Brustkorb hebt. Ja. Aber wie gesagt, das ist beim Erste-Hilfe-Thema nicht Pflicht. Das muss man nur machen, wenn man sich zutraut und nicht vor Ekel oder
Infektionsschutz. Es ist schon verrückt, mir ist auch schon aufgefallen, dass sich dahingehend, was Erste-Hilfe angeht, in den letzten Jahren, hat sich das sehr, sehr gelockert. Mhm. Ne? Also jetzt sagt man muss das nicht mehr wirklich gucken, wo ist Brustbein und so. Hauptsache, haut da irgendwie drauf. Und früher haben wir auch noch Mund-zu-Mund-Beatmung bis zur Vergasung gelernt.
Hatte ich
das Gefühl. Und heutzutage, mir hat das auch eine Schwester gesagt, Mund-zu-Mund-Beatmung ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, du pumpst da erstmal drauf rum. Und spätestens nach 5 Minuten sollte ja sowieso ein Notfallwagen, Notarztwagen vor Ort sein.
Ja, je nachdem, wo man so sich befindet. Wenn du jetzt irgendwo mitten in der Walachei bist, dann kann es schon auch mal eine Viertelstunde dauern. Aber glaub mir, eine Viertelstunde in so einer Situation kann, oder auch 5 Minuten, das kann sich ewig anfühlen. Ne? Also das kann wie eine kleine Ewigkeit sein.
Ja,
hatte ich gerade noch irgendwas sagen wollen. Mist. Christian, was hast du noch mal gesagt gerade, Christian? Nee, das war was auf deiner
Mund, das ist nicht mehr so.
Ich habe nur Staying Alive im Kopf.
Ach so, ja, genau. Ich wollte sagen, dass sich das gelockert hat. Ne? Ja. Ich habe jetzt so eine Umfrage gelesen in der Vorbereitung für unseren Termin heute. Von 100 befragten Personen sagen gerade mal 45, dass sie sich zutrauen würden, jemanden wiederzubeleben. Ja. Dabei ist das, was wir jetzt hier besprechen, ja eigentlich einfach. Ne? Ja. Und ich unterstelle jetzt mal, dass die 55, die da sagen, ich traue es mir nicht zu, dass die auch eher dazu neigen würden, nichts zu tun.
Genau, weiterzufahren oder.
Und das meine ich jetzt nicht mal so verurteilend. Ja, das ist einfach so eine Unsicherheit, die da auch geschürt wird durch solche Kurse.
Ja.
Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass in Deutschland so ein bürokratisches Land ist und so weiter, dass auch rechtliche Dinge da dranhängen, die ich alle vermitteln muss. Also ich kann jetzt, ich muss den Leuten das erzählen. Also wird da in diese 7,5 Stunden wird da übelst viel Wissen reingepumpt, juristisches Wissen, medizinisches Wissen, praktische Fertigkeiten, und dann geht man da raus mit einem qualmenden Kopf, kann sich das sowieso nicht merken. Und hat eigentlich nur das Gefühl, scheiße, hoffentlich komme ich nie in die Situation, weil ich habe jetzt schon vergessen, was ich machen soll. Und das ist halt in den letzten Jahren aufgelockert worden. Es ist halt wichtig, dass man irgendwas macht und dass man sich nicht daneben stellt und zuguckt. Und man kann nichts falsch machen, sowohl vorm Gesetz nicht, als auch letztlich medizinisch nicht. Ja. Mhm. Wir haben ja sogar über die gebrochenen Rippen oder das gebrochene Brustbein gesprochen. Selbst das ist nicht so schlimm. Das kann alles versorgt werden, wie ein nicht mehr funktionierendes Gehirn für den Betroffenen.
Ja, absolut. Super wichtig auch, dass du das nochmal explizit gesagt hast jetzt. Und ich glaube, dass wir sind ja hier im Vanlust-Podcast bewusst auf Rädern. Wir wollen Bewusstsein rüberbringen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in der Notfallsituation. Macht einfach das wirklich, was ihr könnt. Ja. Also versucht euer Bestes. Und dann habt ihr auf jeden Fall richtig, richtig viel getan und macht euch da nicht Sorgen und was darf ich jetzt, was darf ich nicht und so reagiert, und dann habt ihr schon richtig viel getan.
Genau. Ja. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage, bevor wir weitermachen. Ihr kennt bestimmt alle, dass in letzter Zeit vor allen Dingen in so öffentlichen Gebäuden wie Banken und sowas, dass immer Defibrillatoren da rumhängen. Tritt jetzt ja wirklich auch vermehrt auf. Warum und wieso muss man die nutzen? Also ich hätte Schiss, so ein Ding da plötzlich auszupacken und jetzt machen wir ein bisschen Strom hier drauf auf irgendeinen Menschen. Ich finde das krass, aber dadurch, dass die halt wirklich überall hängen, wäre das schon mal cool zu wissen, wie funktioniert es, muss ich es tun, was ist in einer Notfallsituation da wirklich zu beachten.
Ja, das habe ich auf meiner Liste hier auch stehen. Gut, dass du das ansprichst. Cool. Super Punkt. Ja. Und zwar ist es so, dass man auf jeden Fall sich schon mal drüber klar sein sollte, wo in meiner Umgebung hängt eigentlich so ein Ding. Ja, also ich wohne jetzt in, keine Ahnung, Hintertupfing. Habe ich in Hintertupfing im Rathaus so ein Ding hängen? Ja oder nein? Und das einfach erstmal so im Hinterkopf behalte. Ansonsten in öffentlichen Gebäuden hängen die eigentlich wirklich inzwischen fast überall. Ja. Das ist übrigens auch Inhalt vom Erste-Hilfe-Kurs, wie man so ein Teil anbaut und bedient. Okay. Das ist eigentlich idiotensicher. Und zwar, es ist so ein kleiner Koffer, man macht den auf, da sind 2 Klebeelektroden drin, da steht auch drauf, wo man die hinkleben muss, als Bild, es ist ein Bild drauf, wo man die hinkleben muss, eine klebt man vorne drauf, eine hinten oder an die Seite, je nachdem, also das ist da bebildert, drinne. Und dann hat dieser Koffer, glaube ich, einen Knopf oder so, oder 2 Knöpfe. Einen roten und einen Powerknopf oder so. Dann schaltet man den an und dann macht er eine ganz automatische Analyse des Herzschlages. Der analysiert, ob das jetzt, ob der einen Herzrhythmus hat oder nicht. Und der sagt laut, also das wird, der sagt es richtig, Schock empfohlen. Ja. Der Herzrhythmus ist so und so, Schock empfohlen oder Schock nicht empfohlen. Bei Schock nicht empfohlen, da drückt man weiter. Bei Schock empfohlen, da drückt man dann auf den großen roten Knopf, dann schockt der automatisch, da gibt er dann Strom ab und macht danach automatisch auch wieder eine EKG-Analyse und guckt, ob der Herzschlag jetzt wieder da ist oder wieder ordentlich ist. Und wenn das nicht der Fall ist, da sagt er euch bitte weiter drücken. Also der sagt euch richtig, was ihr tun sollt. Man kann auch bei dem Ding nichts falsch machen. Schwierig ist es halt, wenn man alleine irgendwo dazukommt oder halt, wie gesagt, auf der Landstraße ist. Da hat man so ein Ding nicht.
Genau.
Aber bei irgendwelchen Dingen innerorts oder muss ja auch nicht immer Verkehrsunfall sein, wo man erste Hilfe leisten kann. Ja auch der Opa vor einem an der Kasse im Supermarkt umfallen oder so. Ja. Ne? Bei allen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich sowas zu holen oder jemanden loszuschicken, sich das Ding holen zu lassen und das auch anzubauen. Also auf jeden Fall benutzen, wenn es da ist.
Also bei uns auf dem Dorf hängt das sogar an der Bank.
Ja, also bei uns hängt es
auf der linken Seite.
Ja. Also einfach auch mal bewusst durch die Welt gehen und gucken, jetzt vielleicht nach dem Anhören dieser Folge, hängt denn vielleicht irgendwo sowas rum bei mir? Und wenn ja, wo? Und sich das merken und im Hinterkopf haben für den Fall der Fälle, dass man weiß, wo man hinrennen muss oder jemanden hinschicken kann.
Ne? Ja. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass man das auf jeden Fall nutzen sollte. Ne? Also wenn das Ding da hängt, keine Herzdruckmassage machen, sondern nimmt einfach das Ding und Ich glaube,
das so stimmt's nicht. Also die Herzdruckmassage ist immer durchzuführen. Die muss man immer machen. Okay. Man kann dieses Ding nur dazu benutzen, einen Schock abzugeben. Also das Herz, das funktioniert letztlich mit selbst erzeugtem Strom und dadurch pumpt das. Manchmal kommt das ein bisschen aus dem Tritt, dann machen die Zellen nicht mehr alle das Gleiche und machen keinen regelmäßigen Schlag mehr, sondern sie machen alle durcheinander irgendwelchen Strom. Und dann steht das letztlich irgendwie. Ja, ja. Und wir überbrücken mit unserer Drückerei ja nur diese No-Flow-Time, so nennen wir das. Und der Herz oder dieser Defibrillator, dieser AED, der ist nur dazu da, den Herzrhythmus zu untersuchen und gegebenenfalls mit Strom wiederherzustellen, dass das Herz dann eventuell wieder von alleine schlägt, weil mit unserer Drückerei können wir keinen Strom erzeugen. Ja? Und so können wir die Zellen alle wieder in dieselbe Frequenz sozusagen reinschießen. Wenn das aber nicht funktioniert, müssen wir trotzdem drücken. Ja? Also der sitzt nicht, die Herzdruckmassage.
Also der resettet das Herz sozusagen.
Der resettet das Herz, der ersetzt aber unsere Herzdruckmassage nicht. Mhm. Genau. Also im besten Fall, wenn du jetzt den Schock abgegeben hast und der fängt an zu husten oder macht die Augen auf oder sowas, ne? Es kommt schon mal so vor, dann kann man halt aufhören zu drücken. Ja. Aber wenn der jetzt nicht reagiert, dann sollte man erstmal weiter drücken. Selbst wenn dann wieder ein eigener Herzschlag da ist, ist euer Drücken auch noch unterstützend da. Genau.
Cool, cool. Auch nochmal ganz, ganz wichtige Informationen auf jeden Fall. Danke dir dafür. Lass uns mal ein bisschen so in die Praxis gehen auch. Ja? Wir sind mit dem Van unterwegs, haben mega Spaß, alles super cool. Wollen uns aber mal informieren auch um Notfallnummern und hin und her. Wo findet man dann überhaupt diese Informationen, wenn mal ein Notfall ist?
Also grundsätzlich würde ich empfehlen, wenn man jetzt weiß, man macht eine große Reise, man durchfährt 10 Länder oder so, kommt ja nicht selten vor, würde ich grundsätzlich empfehlen, sich das vor Antritt der Reise alles schon rauszusuchen. Weil wenn man in die Situation kommt und soll dann irgendwie, hat man vielleicht keinen Empfang oder was weiß ich, soll dann da irgendwie rumfummeln und sich dann eine Nummer raussuchen, findet man das sowieso nicht. Ja. Deswegen würde ich empfehlen, das vorher rauszusuchen, ganz in Ruhe im Internet, googeln, weiß ich jetzt auch nicht für jedes Land auswendig, aber mit dem Internet kommt man da ja ganz weit, sich das raussuchen, aufschreiben und irgendwo im Bus verstauen und mitnehmen. Vielleicht im Erste-Hilfe-Koffer mit rein, dass man weiß, in dem Land bin ich jetzt und da muss ich die und die Nummer anrufen. Mhm. Vielleicht auch
aber 1-2 ist für Europa schon mal sehr
für gut. EU, das für EU, sich
genau. Merken.
Genau. Ja. Ja. Aber ansonsten in Nicht-EU-Ländern, in Nicht-EU-Staaten oder Ländern, da ist das ziemlich unterschiedlich. Also sollte man sich einfach vorher raussuchen und vielleicht kann man sich ja auch raussuchen, so einen einfachen Satz in der entsprechenden Sprache, ich brauche Hilfe, ich bin da und da, dass man sich das vielleicht irgendwie aufschreibt vorher, dass man das dann bloß nur ablesen muss. Genau. Weil ich stelle mir auch schwierig vor, wenn man, also ich kann zum Beispiel kein Wort Russisch, wenn ich jetzt irgendwo in einem russischsprachigen russischsprachigen Land wäre, da wüsste ich gar nicht, was ich da sagen sollte. Wäre ich jetzt auch darauf angewiesen, dass die Englisch können. Vielleicht ist dann ja auch manchmal so eine Sprachbarriere da. Also, dass man sich vielleicht auch so ein paar einfache Sätze irgendwie mit dazu schreibt oder so.
Ja. Was man zur Not einfach vorhalten kann, so hier, da.
Ja, oder sagen, ablesen kann am Telefon. Ne? Ja, ja. Also, das ist mir gerade so spontan eingefallen. Also, man sollte sich auf jeden Fall finde ich, vor Antritt der Reise informieren, dass sich alles irgendwie aufschreiben oder ins Handy einspeichern und dann erst losfahren. Im besten Fall braucht man das dann alles nicht, hat es aber dabei für den Notfall.
Kleiner Tipp von mir, es gibt, wenn wir immer in ein neues Land kommen oder so, dann suchen wir uns immer halt in der Sprache halt so ein paar Sätze raus. Ne? Man kennt das von diesem komischen Marco Polo, ich darf jetzt wieder keine Werbung machen, von diesen kleinen Reiseführern. Da steht auf der letzten Seite immer 4-5 Sätze, wie zum Beispiel, guten Tag, auf Wiedersehen. Ja, jetzt rennt Susanne los und sucht einen Marco Polo Reiseführer.
Nee, also ich habe mal so einen Geburtstag irgendwann. Ich will mal gucken, ob ich das Ding finde. Ich habe mal so ein ohne Wörter Wörterbuch geschenkt gekriegt.
Sehr gut.
Ach gut, das brauche ich jetzt eigentlich nicht raussuchen, weil wir machen ja sowieso nur eine Hörfolge. Aber da sind so kleine Bildchen drin. Es ist sozusagen internationale Sprache, weil es heißt ohne Wörter Wörterbuch. Das ist so ein ganz kleines Ding, was ich 10x10 cm für die Tasche. Und da sind alle möglichen Symbole drauf, Hotelzimmer, Auto kaputt, da ist sogar ein Männchen drauf, da sitzt auf dem Kloschlüssel und hat so Durchfall, also man kann auch gewisse Krankheitssymptome und so damit schildern. Kann ich nur empfehlen, das ist super billig, das ist von diesem, wie heißt der Verlag mit den gelben Büchern, die auch hier Sprache, Übersetzungszeug, man, dieses, ja, gelbe, ja, dieses gelbe, ja, Zeug, Duden, mit der blauen Schrift.
Ja, ja, genau. Dudengedöns machen die auch. Langscheid, ist das Langscheid?
Möglich, ja. Auf jeden Fall diese Dinger. Ohne Wörter, Wörterbuch heißt das Ding. Das ist echt international gültig, ja. Und ich habe das hier irgendwo und es ist saugut. Da kann ich wirklich mich komplett verständigen mit dem Ding.
Ja. Mhm. Sehr cool, coole Idee.
Mhm. Werden wir auf jeden Fall verlinken, genau.
Sehr schön.
Ja, dann gehen wir mal weiter im Text sozusagen. Wie gesagt, wir sind gerade in der praktischen Variante, wir sind unterwegs. Man muss das Erste-Hilfe-Package quasi immer dabei haben, das ist ja auch Pflicht. Was muss da so drin sein eigentlich? Was ist so das Wichtigste? Und diesbezüglich auch nochmal so eine Notfallmedikation, weil so ein Pack hat man ja vielleicht auch dabei. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
Also ich habe mich hier, seht man, gestern
geschnitten.
Ja, gestern beim
Scheiß. Liebe Leute, ihr seht es nicht, es ist eine sauschwere Verletzung.
Ja, echt richtig. Und mit dem Cuttermesser beim dieses scheiß Kabelbinder habe ich da aufgemacht. Die Elektrik, ich hasse es, ne? Also egal, jedenfalls dachte ich, Mensch, ich brauche morgen sowieso, ich versorge das mit Hilfe meines Erste-Hilfe-Täschchens. Das ist so ein Soft-Pack, was ich habe. Mhm. Ich habe das jetzt einfach mal aufgerissen. Ich musste eh mal gucken, ob das
aufgerissen ist.
Ja, genau. Ja. Das ist nämlich übrigens nochmal zum Thema Rechtspflicht. Das darf nicht abgelaufen sein, das Zeug, ne, was da so drin ist.
Ja.
Jedenfalls habe ich das aufgerissen und da sind hier so zwei Beutel drin. Auf dem einen steht austauschpflichtige Sterilprodukte und auf dem anderen steht unsterile Verbandstoffe, die demzufolge auch nicht austauschpflichtig sind, weil dieses Ablaufdatum bezieht sich auf die Sterilität. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann unsteril. Da ist alles Mögliche drin, zum Beispiel eine Schere. Mhm. Diese Schere, die da drin ist, die braucht man wahrscheinlich im Van auch immer mal für irgendwas anderes. Also wenn ihr mal eine Schere braucht, denkt dran, euer Verbandkasten ist
eigentlich Kabelbinder durchschneiden zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Dann vermeidet man auch Verletzungen. Das ist sowieso immer das Beste, um Erste Hilfe zu vermeiden, gleich auch Prävention machen. Ja, dann ist da halt allerhand Verbandzeug drin, irgendwelche Binden, Kompressen und sowas alles. Da erzähle ich jetzt nichts drüber, weil das nimmt man sich dann so raus, wie man denkt, dass man das braucht. Ne? Ja, wenn das dann irgendwo blutet, dann ruft man sich da 20 Dinger auf, stopft das drauf, wickelt da irgendwie drum. Wo ich was zu sagen will, ist, wenn man irgendwo einen Druckverband machen muss, so Mythen aus der Erste Hilfe, zum Beispiel, man muss irgendein blutendes Bein, Finger oder sowas abbinden. Ne?
Ja.
Das hieß ja früher, das ist aus Kriegszeiten, wo irgendwelche Splitterverletzungen oder sonst was waren, da haben die sich das abgebunden. Wir binden heute gar nichts mehr ab. Wir binden auch nicht ab, wenn, also das Abbinden, sagen wir mal so, ist ja dem professionellen Retter vorbehalten. Der Ersthelfer bindet nichts ab. Ne? Ja. Auch wenn ein Bein abgerissen ist, zum Beispiel im schlimmsten Fall, wird das nicht abgebunden, sondern da sucht man sich in dem Bein die spritzende Arterie und drückt die zu. Ja, man bindet nicht das Bein ab. Also wie gesagt, abbinden machen wir nicht.
Okay.
Aber wenn man mal so einen Druckverband machen will, ja, also man muss nicht immer gleich alles abbinden, man kann auch einen Druckverband machen, dann nehmt ihr euch so eine unausgepackte, die sind diese ganzen Binden, die ich hier habe, die sind alle in so kleine Folie eingepackt. Und ihr nehmt euch bitte so eine Binde uneingepackt oder zwei oder drei, wickelt da so ein bisschen was um die Wunde drumherum, dann diese uneingepackten Binden da drauf und dann richtig straff mit der Binde festziehen. Uneingepackt deswegen, weil die sich sonst vollsaugen mit Blut, wenn das blutet, und dann irgendwann ihren Druckeffekt nicht mehr erfüllen. Ja? Man kann, zum Beispiel, da kann man sich das nehmen. Man kann sich auch einen Stein nehmen und den damit einwickeln in den Verband. Irgendwas, was da Druck ausübt. Ne? Ansonsten ist da drin die Rettungsdecke. Das ist ja auch was, wo muss ich jetzt Gold nach außen machen oder Silber oder was?
Ja.
Wie mache ich denn das jetzt am besten? Also grundsätzlich ist es so, dass die Rettungsdecke, so eine ganz dünne Folie mit Alu, glaube ich, oder sowas, Legierung oder Schicht darüber. Wenn ich mich damit zudecke, fange ich nicht an zu schwitzen. Es ist nur ganz dünn.
Ja.
Aber es verhindert den Wärmeverlust. Es macht sozusagen eine Wärmerückstrahlung und verhindert, dass man jetzt zu schnell auskühlt. Also man wird darunter nicht warm, aber man kühlt nicht so schnell aus. Und deswegen ist es wichtig, dass man sie dann so dicht um den Menschen drumherum stopft. Und ich habe mir als Eselsbrücke gemerkt, die hat ja eine goldene Seite und eine silberne Seite.
Genau.
Meine Eselsbrücke ist die goldene Seite, die sieht man im Schnee besser.
Okay.
Ja, das heißt, also die goldene Seite im Winter nach außen und im Sommer nach innen, ne?
Genau.
Ich weiß nicht, ob man ist das eine Eselsbrücke, die.
Ja. Ja, also man kann sich das gut merken. Ich glaube, die goldene Seite zieht am krassesten die Sonne an.
Die sieht man im Schnee halt einfach besser, genau. Ja. Und die silberne Seite verhindert, dass die Wärmeabstrahlung effektiver. Aber genau, man sollte sie benutzen. Die kann man auch übrigens jetzt nochmal, man muss ja nicht immer erste Hilfe machen, aber es ist ja auch ein Notfall, wenn man in seinem Van bei 45 Grad im Rekordsommer 2018 irgendwo in der Sonne steht, dann kann man sich auch mal so eine Rettungsdecke aufmachen. Man muss die dann natürlich dann wieder ersetzen nachträglich. Und kann sich dann selber vom Hitzetod retten, indem man sie in seine Scheiben zum Beispiel macht. Ne?
Genau. Also und es funktioniert sogar richtig gut, liebe Freunde. Es geht richtig gut. Man kann die sogar nachkaufen. Für alle, die jetzt denken, man kriegt die nur im Erste-Hilfe-Koffer.
Nein, die kosten 1 Euro oder so.
Genau, die kosten 1 Euro, kann man nachkaufen, kann man sich auch tolle Sachen von nähen oder basteln. Tolles Zeug.
Multifunktionell.
Kann man auch als Frostschutzdecke auf die Scheibe legen, damit die nicht zufrieren im Winter und so. Also man kann echt viel damit machen. Ja. Und oder als Sonnensegel für draußen oder Regenschutz oder was weiß ich. Also du kannst die multifunktionell einsetzen.
Es gab sogar mal jemanden, der hat die in Stoff eingenäht und das quasi dann in die Frontscheibe gelegt sozusagen.
Ja, jeder Thermovorhang funktioniert letztlich so.
Genau.
Also wenn du dir bei IKEA oder sonst irgendwo so einen Thermovorhang kaufst, ist das ja auch dann mit so einer eingenähten Aluschicht oder irgendwas. Genau. Ja, was ist denn noch? Ein paar sterile Handschuhe sind noch hier drin. Das ist noch was Interessantes. Also, nee, steril sind sie nicht. Es sind Gummihandschuhe, Einweghandschuhe, genau. Hier 4 Vinyl-Erste-Hilfe-Handschuhe. Also sind hier 2 Paar drin. Ich würde euch empfehlen, sie dann auch zu benutzen und anzuziehen. Man weiß nie, was derjenige, den man da versorgen soll, so hat, ne, für Krankheiten. Und selbst ist es ja auch so, wenn man an einer Wunde rummacht mit seinen eigenen Fingern, du hast dir ja nicht vielleicht gerade vor 5 Minuten die Hände gewaschen, sondern ich komme von der Arbeit, hast da Dreck und Schmiere dran oder so. Es ist zum Eigenschutz und auch zum Schutz der Person, sich die Handschuhe anzuziehen, das gehört mit zum Thema Eigenschutz. Ansonsten ist hier noch eine Pflasterrolle drin, um Verbände dann zu fixieren. Ich mache nochmal die Austauschpflicht, diese Sache offen. Ah, hier sind noch die Feuchttücher drin. Da kann man sich nochmal waschen mit hinterher. Also waschen in Anführungsstrichen. Man kann sich irgendwie groben Dreck nochmal runter schrubbeln. Ja, Dreiecktuch, das ist auch immer noch so was Spezielles, was hier drin ist. Da kann man Armverbände kann man damit machen.
Oder eine Bank überfallen.
Ja, also oder ein Putzlappen. Man kann viel damit machen. Im Dreiecktuch kann man zum Beispiel so eine Armschlinge sich basteln. Da bindet man sich das oben im Nacken und legt dann den Arm rein. Dann kann man so einen Arm mit ruhig stellen. Also das sind so Sachen, die da drin sind. Man kann auf jeden Fall sich mal die Mühe machen, den aufzumachen und mal da reingucken, was man so alles dabei hat. Weil oft fährt er ja irgendwo unterm Sitz mit und wurde seit 20 Jahren nicht angeguckt. Ne?
Ja. Jetzt, wo du so alles sagst, was da so drin ist, erinnere ich mich auch wieder, weil so ganz bewusst ist mir das gar nicht, was da so drin ist.
Ja, ich ehrlich gesagt war gestern selbst überrascht. Ach, hier sind ja sogar Feuchttücher.
Ja, also da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Ich als Kfz-Mechaniker, wir reißen uns alle 2 Tage irgendwas auf, ob es eine Hand ist oder Fingerkuppe. Was denkst du, also bei mir hält dieser Verbandskasten nicht lange, weil das ist das Erste ist, was ich immer aufreiße, wenn ich irgendwas habe.
Und dann kaufst du dir den für 10 Euro nach irgendwo?
Genau. Richtig, ja. Und dann habe ich das alles. Das ist echt,
also weißt du eigentlich, hättest du eigentlich sagen müssen, was da alles so drin ist.
Wahrscheinlich.
Am besten am Anfang. Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzugucken. Wichtig ist halt jetzt für den TÜV, dass alles nichts darf abgelaufen sein. Aber wenn man jetzt am Unfallort ist, da kann man jetzt, finde ich, schon auch ein abgelaufenes Ding verwenden. Ja, also vom Weg, ich kann nicht helfen, bei mir ist alles abgelaufen. Sorry.
Das ist blöd.
Finde ich jetzt auch nicht so optimal. Aber für einen TÜV muss das alles noch in Haltbarkeits-, also darf nur nicht verfallen sein. Ja. Man muss dann aber nicht, wenn da was Einzelnes verfallen ist, muss man nicht den ganzen Verbandkasten neu kaufen. Da reicht auch, wenn man diese eine verfallene Binde da ersetzt. Ne?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, wenn du es bewusst auf Rädern. Es gibt diese Taschen, die sind ganz cool, diese weichen Taschen, vor allem für den Van, das ist ganz geil, anstatt dieser blöde Koffer. Wie du schon sagst, Susanne, das ist, super. Es ist alles nachfüllbar. Ihr könnt das wirklich alles nachfüllbar. Ihr müsst nicht jedes Mal diese Tasche neu kaufen oder sonst irgendwas. Alles super nachfüllbar, was ich auch cool finde. Aber ich glaube, das geht nicht. Man kann das, glaube ich, nicht in eine eigene Tasche stopfen. Weil es müssen wohl, glaube ich, draußen diese Zeichen drauf sein, damit halt auch jemand, der zu eurem Auto kommt und nicht mit einem Auto da hält und euch retten will, ziemlich schnell diesen Verbandskasten findet. Ja. Mhm. Nächster Tipp von mir Mechaniker, ihr solltet das Ding nicht zu weit wegräumen.
Ja.
Ne, also, dass ihr das Ding auch in einem überschlagenen Auto relativ schnell findet,
auch wenn das nicht euer Auto ist, ihr wisst, es liegt meistens im Kofferraum oder halt vorne unter den Sitzen bei den Transportern ist es meistens so, ja, dass sich das im vorderen Sitzbereich befindet. Genau, also da einfach mal gucken, solltet ihr gerade mit dem Hund spazieren gehen und einen Unfall sehen, guckt das Auto ab, ihr werdet das finden, seht ihr am weißen Kreuz, ist ja noch nicht mal rot, ja, ne? Weißes Kreuz.
Ja, und dann hattest du mich ja noch gefragt, Mogli, nach Notfallmedikamenten.
Genau.
Sag mal, da ich als Mediziner
Morphium
verstehe unter Notfallmedikamenten vielleicht was anderes als der Nichtmediziner, also sowas wie Adrenalin, Morphium oder sonstiges, das natürlich auch nur den professionellen Helfern vorbehalten, ja, diese richtigen Notfallmedikamente. Aber genauso wie man ja zu Hause eine Hausapotheke hat oder haben sollte, genau, kann man sich ja auch so eine kleine Van-Apotheke machen. Ich will nur an der Stelle nochmal sagen, bringt dieses Van-Apotheken-Ding in Sicherheit vor euren Hunden oder wenn ihr wie ich mit Kindern reist, vor Kindern, dass die nicht da irgendwie so eine Packung komplett ausfressen. Ne? Also macht es irgendwo oben hin, wo die nicht ran können, gerade im Van, wo alles eng ist und so. Kann ich mir vorstellen, dass es halt leichter ist, dass man da irgendwie an Zeug rankommt. Deswegen, also, was war das?
Nee, mein Hund bellt gerade. Du hast
der hat sich angesprochen gefühlt.
Ja, ja, ich glaube auch hier. Was?
Was? Fressen? Hund? Was fressen ich? Hund? Ja. Nee, also bringt das in Sicherheit Tabletten und Zeug vor euren Kindern oder euren Hunden, wenn ihr die dabei habt, damit die eben da nicht rankommen in einer unbeobachteten Sekunde. Gerade, ich weiß ja von dir, Christian, Dexter pennt auch oft alleine im Bus. Ja. Ne? Also nicht, dass der da mal auf Erkundungstour geht bei sowas und dann, rote Tabletten, die will ich, die dann alle auffrisst. Ansonsten finde ich, dass in so eine gut ausgestattete Van-Apotheke zumindest alles gehört, was ihr, solltet ihr regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, dass ihr dann ausreichenden Vorrat von mitnehmt, ja, Blutdrucksenker oder sonst irgendwas. Also eure Hausmedikamente, die ihr regelmäßig einnehmen müsst, die solltet ihr auf jeden Fall dabei haben, gerade für längere Reisen einen ausreichenden Vorrat, weil man ja nicht sagen kann, ob man, wenn man irgendwo ganz weit weg ist, dass man da so ohne weiteres rankommt, ne? Gerade wenn das rezeptpflichtiges Zeug ist. Zum Stichwort rezeptpflichtiges Zeug, grundsätzlich ist rezeptpflichtiges Zeug nur für denjenigen, auf den das Rezept ausgestellt ist. Das heißt, da solltet ihr jetzt nicht andere Leute mit behandeln. Das ist nicht ohne Grund rezeptpflichtig. Also wenn ich jetzt nochmal rezeptpflichtig sage, dann nervt es mich selber. Ja, also in so eine Van-Apotheke gehört auf jeden Fall was rein gegen Schmerzen, meiner Meinung nach. Das wäre zum Beispiel Ibuprofen. Das wäre sowas, was man da dabei haben kann. Das kriegt man in der Apotheke auch zu kaufen. 400 Milligramm sind, ist da in einer Tablette die Apothekerin und sowas. Also ich meine, unser Podcast hier oder eurer, also mein, was ich dir erzähle, soll keine medizinische oder Apothekenberatung ersetzen, ja. Also ihr müsst euch im Einzelfall natürlich nochmal von einem Arzt oder einem Apotheker beraten lassen, aber Ibuprofen, denke ich, ist ganz gut, dass man das mal dabei hat. Ich habe mir irgendwo eine Liste gemacht, dass ich auch nichts vergesse. Warte, hier unten geht sie los. Gegen Fieber hilft das auch, also nicht nur gegen Schmerzen, sondern auch gegen Fieber. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mit kleinen Kindern reist, die können ja auch mal ganz schnell Fieber kriegen. Da gibt's Nurofen, das ist so ein Saft, da ist derselbe Wirkstoff drin, dass man beim Kind erstmal Fieber runterkriegt und vielleicht auch ein paar Schmerzen mit wegkriegt. Ansonsten habe ich hier noch draufstehen Fenistilgel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin im Sommer viel draußen, immer Mücken, Zecken, irgendwelche Viecher, die einen stechen. Und es ist nicht, also wenn man irgendwie so 50 Mückenstiche am Bein hat und legt dann so abends und es juckt wie Sau, es macht Sinn, sich so ein Anti-Juck-Mittel, zum Beispiel Fenistilgel, einzupacken und das vielleicht in eine Kühlbox auch kalt zu stellen, weil dann hilft es noch besser.
Da hilft sogar auch Tigerbalm, so das, was man sich mal auf die Brust schmiert.
Ja,
wenn man ein bisschen krank ist und so, das schmierst du dir auf den Mückenstich und der ist dann ganz schnell weg.
Du schon wieder, soll ich wieder die chinesische Musik anmachen?
Ding, 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 ding. Nein, also ich meine, also grundsätzlich so Naturmittelchen und so, das hilft schon. Also man sollte da schon auf Omas Naturapotheke auch zurückgreifen, das hilft oft auch. Also teilweise sogar besser als die schulmedizinischen Sachen. Ja. Aber ich habe davon nicht allzu viel Ahnung, weil ich halt Schulmediziner bin. Ja, eben mit der Naturheilkunde mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe. Deswegen, wenn Mogi sagt, das hilft, dann glaube ich das auch.
Bei mir hilft das zumindest.
Und jetzt bestimmt auch bei anderen. Und ich hatte gerade noch gesagt, dieses Fenistilgel in den Kühlschrank legen, weil was Kühlendes und so. Grundsätzlich kann man überhaupt so ein Kühlpack oder irgendwas zum Kühlen in seinem Kühlschrank drin haben. Man kann ja auch mal irgendwie sich stoßen oder verletzen, dass man da was oder eine Beule haben oder so, dass man sich dann aus dem Kühlschrank halt sein Kühlpack rausnimmt und da eben kühlen kann. Im Zweifelsfall tut es auch ein nasser Lappen, der wirkt auch kühlend, aber das wäre halt was, was man dabei haben kann, was gegen Halsschmerzen, so Halslutschtabletten oder sowas kann man schon haben, was gegen Durchfall und auch was gegen Verstopfung. Das sind so Sachen, die kann man halt einfach ohne Arzt selber therapieren, sag ich mal. Wäre nicht schlecht. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Voltaren-Gel, wenn man irgendwie so eine Sportverletzung hat, um das darauf zu schmieren. Ja. Nasenspray, aber Vorsicht, da kann man ziemlich leicht und süchtig werden. Das waren so die Sachen, die man so auf jeden Fall dabei haben sollte.
Ja, wir hatten, ich weiß nicht, ob das
deine Frage nach Notfallmedikamenten hinreichend beantwortet.
Ja, mehr als genau. Also, du, Mugli, du willst bestimmt gerade sagen und auf unsere letzte Folge verweisen.
Genau, richtig.
Wir haben genau darüber gesprochen, was wir im Van alles so mitnehmen. Und da ist natürlich das erste, nicht der erste Hilfepack, sondern dieser kleine Medizinkoffer dabei. Weil ich finde auch, ich hatte sehr, sehr lange Zeit, ich hatte Nierenprobleme und meistens waren die Schmerzen halt sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, wenn man unterwegs ist, ist das immer ganz cool, vor allen Dingen so Schmerzmittel. Es wird deine Schmerzen nicht verhindern, aber es macht diesen Weg zum Krankenhaus definitiv wesentlich leichter.
Ja.
Und deswegen habe ich grundsätzlich Schmerzmittel immer mitgenommen. Genauso wie du es schon sagtest, Fenistilgel, super geiles Zeug. Also das funktioniert echt, wenn ihr euch irgendwo umgeknickt seid oder so. Das funktioniert erstmal, bis ihr...
Voltaren-Gel meinst du?
Voltaren, genau.
Ja, richtig. Ja. Aber für eine Ziege braucht man trotzdem, oder? In der Tiger vor allem.
Ja, genau. Ich finde das immer ganz gut, sowas mitzuhaben. Und ja, guck da ruhig mal rein, check das mal aus. Ich glaube, da können euch, wie du es schon sagst, Susanne, die Apotheken auch ganz gut helfen. Es gibt
ja auf jeden Fall
fertige Reiseapotheken-Sets oder die haben Infos darüber. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Vor allen Dingen Vanlife finde ich das also sehr, sehr wichtig, wie gesagt.
Was mir gerade noch einfällt, das habe ich noch vergessen, das steht hier auch noch. Eine Zeckenzange ist, glaube ich, eine Pinzette, wenn man mal so Splitter hat und so was. Ja, also gerade, wenn man viel draußen ist und so, hat man ja auch immer mal eine Zecke, dass man die auch wieder, oder der Hund auch, wenn der irgendwo rumläuft, dass man die Zecke rausmachen kann. Das ist ziemlich wichtig.
Die Hundebesitzer unter euch, das gehört, glaube ich, zur Standardausrüstung. Ja. Ich habe sowas sogar am Schlüsselbund hängen.
Ja. Also ist auch sau wichtig, weil diese Krankheiten, die da von den Zecken übertragen werden, es gibt welche, da verhindert das schnelle Rausmachen die Krankheit nicht, aber es ist vor allen Dingen Borreliose zum Beispiel, da weiß man, dass umso länger die Zecke saugen kann, umso höher ist die Übertragungswahrscheinlichkeit. Das heißt, macht die so schnell wie möglich raus, sowohl bei euch als auch bei den Hunden oder Kindern oder sonst wo. Und da macht es halt Sinn, wenn man so eine Zeckenzange dabei hat oder eine Pinzette, wenn man mal einen Splitter hat oder so.
Lieber Mugli, ich habe gerade eine tolle Idee. Wir sollten, glaube ich, so Anfang des Sommers mal eine Zeckenfolge machen.
Oh ja.
Du wirst nicht glauben, ich habe mich da wirklich mal lange Zeit mit beschäftigt, vor allem wegen Hund, weil wir vor 2 Jahren wirklich so eine krasse Zeckenwelle hatten. Vor allen Dingen, wir waren im Osten von Deutschland unterwegs und das war echt krass. Also wir haben
auch als Risikogebiet, ne? Im Osten,
ja, natürlich.
Oder viel, ne?
Wir haben teilweise 5, 6 Zecken von uns selber schon abgelesen, die man wirklich gesehen hat. Also das war echt völlig verrückt. Und es gibt sogar Apps dafür, die halt wirklich immer auf den Laufenden sind. Wo sind jetzt wirklich krasse Zeckengebiete? Also ich finde auch, es hat zugenommen, im Gegensatz zu vor 20 Jahren. Und ich glaube, darüber werden wir definitiv eine Folge machen. Vielleicht hat Susanne da Lust, nochmal kurz mit reinzuschauen.
Ja, klar, unbedingt.
Weil das, finde ich, ist mittlerweile echt ein sehr wichtiges Thema geworden. Vor allem, weil wir viel unterwegs sind, viel in der Natur unterwegs sind.
Und das ist zum Beispiel bei diesen Zecken, damit, wie wird ein Risikogebiet definiert? Das wird immer retrospektiv, also rückwirkend gemacht. Da wird dann gezählt, wie viele Borreliosefälle oder FSME oder was ist in der Region aufgetreten. Und dann wird es erst nachträglich zum Risikogebiet erklärt. Das heißt, also man hat jetzt im Zweifelsfall gar nicht die aktuellen Daten. Deswegen macht Zecken immer so schnell wie möglich raus, wenn ihr merkt, da ist irgendwo einer. Weg damit.
Cooler Tipp auf jeden Fall auch nochmal. Also dann
machen wir auf jeden Fall was.
Genau. Genau. Was ich noch zu dieser Notfallmedikation sagen wollte, ich habe immer sowas dabei wie Beta-Isadonna, sowas, was, wenn man sich mal geschnitten hat. Das
ja.
Genau, dass man das einfach drauf macht, das ist dieses rote Zeug, rot-orange ist das. Das ist immer perfekt für Wunddesinfektion auch. Das drauf, ein Pflaster drauf oder eben Verband, je nachdem, wie schlimm das ist. Also das ist super, super toll.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch verschiedene Brand- und Wundgele. Die kann man sich auch in der Apotheke kaufen. Also wenn man sagt, man hat das und das vor, dann kann man sich davon seinen hiesigen Apotheker auf jeden Fall beraten lassen. Und die, wie Christian gerade schon sagte, die haben auch so fertige Sets, die man sich dann da kaufen kann. Also sollte man auf jeden Fall ein bisschen was dabei haben.
Genau. Krass.
Ja. Dass man frei steht oder so.
Ja. Wir sind jetzt tatsächlich schon eine Stunde dran am Quatschen.
Oh je.
Ich denke aber, das Thema ist einfach so wichtig auch, dass es wichtig ist, dass wir das mal ein bisschen ausführen. Vielleicht können wir jetzt wirklich zum Ende kommen und vielleicht einfach noch mal so ein paar kleine Geschichten rausbringen, weil ich weiß, Christian, du hast auf jeden Fall auch eine Geschichte, dass wir da einfach noch mal kurz drauf gehen und dass du als Fachfrau sozusagen da vielleicht einfach noch mal ganz kurz was zu sagst.
Genau, sagst, was ich alles falsch gemacht habe in der Situation.
Stichwort Rettungsgasse, da will ich gleich noch was zu sagen. Oh, ja. Schreib dir das mal noch irgendwo auf. Meine Geschichte handelt auch ein bisschen darüber.
Ne? Sehr gut, dann haue ich meine raus, dann haust du raus und dann nehmen wir ganz zum Schluss noch mal, finde ich sehr gut, dass du sagst, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Das werden wir zum Schluss noch mal ganz groß breit treten, damit sich die Leute das auch gefälligst merken da draußen.
Also, liebe Leute, 20 Minuten müsst ihr noch aushalten.
Naja.
Die Kaffeepause kannst du ja rausschneiden.
Genau.
Und die ganzen dummen Witze und so.
Nee, die bleiben drin, die sind super.
Die bleiben alle drin.
Okay.
Wir schneiden niemals raus, das haben wir dir nur nicht gesagt. So, ich war quasi zu Hause. Es ist zum Glück nicht im Van passiert, ich war zu Hause. Es schellte an der Tür. Eine aufgelöste Frau, für alle Leute, die nicht wissen, wo ich wohne. Ich wohne quasi mitten in der Eifel, so ein Tourismusdorf, was eigentlich nur aus Pensionen und Hotels besteht. Eine aufgelöste holländische Frau stand, ich sage jetzt mal wirklich komplett aufgelöst von mir, rief irgendwelche Worte, die ich definitiv nicht verstanden habe und hat mir den Wild in den Händen gefuchtelt. Ich wusste aber automatisch, es ist irgendwas passiert und bin einfach mit rausgestürmt. Die Frau rannte vor, rannte in die nächste Pension, Treppen hoch, Tür auf. Ich hinterher lag ihr Mann stark, also ich sage jetzt mal sehr, sehr stark krampfend, also fast schon um sich rum zitternd, zwischen Couchtisch und Couch, also wirklich gerade dabei, sich wirklich an Couchtisch stark zu verletzen oder was weiß ich. Also es war für mich wirklich eine krasse Situation, weil ich da wirklich mit der schreienden Frau quasi da drin stand und sie, also ich denke mal, man geht da in so eine Erwartungshaltung, ich habe jetzt Hilfe geholt und der Typ hilft mir jetzt. Und ich stand wirklich davor und denke, ja scheiße, was machst du jetzt? Ne? Der erste Impuls, den ich hatte, zieh ihn erstmal da irgendwie von diesem Couch und dieser Couchtisch weg, weil der so sehr gekrampft hat, das wäre eigentlich nur schlimmer geworden. Dann blieb mir halt einfach nichts anderes übrig, als ihn irgendwie, ich sag jetzt mal, festzuhalten. Ne? Ihn einfach, dass er nicht um sich rumschlägt. Also es war wirklich, wirklich krass. Und dann kam die Situation, wo ich in dem Moment nicht mehr wusste, was tust du jetzt? Weil er hat sich beruhigt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er irgendwie, also ich habe nicht wirklich, habe ihn weder atmen gesehen, noch gehört, noch sonst irgendwas. Und das war so wirklich der Moment, wo ich dachte, ja, was tust du jetzt? Ne? Und dann habe ich komischerweise als erstes diesen zwei Finger an den Halsleg-Ding gemacht. Der Mann war natürlich sehr füllig, wo ich schon am Hals gemerkt habe, ja, da kannst du jetzt erstmal rumtasten, wie du willst. Da musst du dich erstmal wahrscheinlich durch 20 Schichten Fett drücken, bis du da irgendwas irgendwie spürst. Und habe dann natürlich so einfach nur auf den Bauch geguckt, ne? Auf den Bauch geguckt, bewegt er sich, atmet er und habe dann wirklich tatsächlich durch das Handauflegen, also nicht direkt, man soll ja nicht die Hand auf den Mund legen, aber er hatte den Mund offen und ich habe tatsächlich gemerkt, dass er wirklich Luft rauskam. Also er wirklich geatmet hat. Im späteren Fall, also es kam zum Glück noch jemand dazu, der im Hintergrund, so wie du das sagte, im Hintergrund quasi den Notarzt gerufen hat. Ganz ehrlich, ich in der Situation habe in diesem...
Vergessen, ne?
Ja, natürlich, gar nicht an den Notarzt gedacht. Ich bin da wirklich reingestürmt, habe versucht, diesen Mann irgendwie irgendwas zu helfen. Und ich hatte natürlich nicht die Möglichkeit, einen Notarzt zu rufen. Die Frau, ausländisch, die war sowieso so aufgelöst, dass das Thema Notarzt rufen bei der durch war. Und ich war halt wirklich, wirklich froh, dass mein Nachbar das halt mitbekommen hat und hinter mir stand und genau das übernommen hat. Ja, das halt zu dem Thema, liebe Leute, wie wir das vorhin schon hatten. Ne? Erstmal Ruhe bewahren. Es ist schwierig in so einer Situation. Es ist wirklich, wirklich schwierig. Also was ich stark gemerkt habe, ist, du hast einen unfassbaren Adrenalinüberschuss. Das ist wirklich, wirklich krass. Also ich habe danach versucht, so diese Situation einfach nochmal zu reflektieren, zu gucken, was hast du gemacht? Die Hälfte kriegst du gar nicht mehr zusammen, weil du agierst einfach nur. Das weiß nicht, woher das kommt, aber das ist wirklich, wirklich sehr, sehr verrückt. Ich war heilfroh, dass der aufgewacht ist. Also, dass er wirklich die Augen geöffnet hat, er war nicht wirklich da, er war nicht wirklich ansprechbar, aber er hat auf jeden Fall Lebenszeichen von sich gegeben.
Man muss auch mal Glück haben, ne?
Ja, genau. Und das war halt wirklich auch in der Situation, habe ich gesagt, boah, Gott sei Dank, ich habe ihn dann versucht aufzurichten. Erstmal, der wollte direkt ausspringen, ne? Direkt, er wusste gar nicht so in der Situation.
Stichwort Schock und so weiter, ne?
Genau, richtig. Also, ich kenne das für Leute, die sowas noch gar nicht hatten. Ich hatte früher ein paar epileptische Anfälle und dieser Moment, wo du aus so einem Anfall aus so einer Ohnmacht heraus aufwachst, ist wirklich eine krasse Situation, weil du kriegst gar nichts mit. Ja. Du bist zwar da, aber es strömt alles auf dich ein, da sind Menschen da, da hast du Lichtreflektionen, du weißt gar nicht, wo du bist, was los ist. Von da wusste ich, okay, der Typ muss jetzt erstmal sich irgendwie beruhigen, der muss runterkommen, ja. Der darf jetzt nicht ausspringen, rumrennen, der muss erstmal unten bleiben. Mhm. Und da habe ich ihn halt versucht, einfach die Situation zu erklären. Ich meine, es war Holländer, der hat sowieso kein Wort verstanden. Aber,
ja, aber so nonverbal bringt man ja auch was.
Genau. Wieder, ne?
Also richtig. Manchmal einfach reicht nur, auch die Anwesenheit von jemandem.
Genau. Mhm. Einfach ruhig bleiben. Ich hatte auch die Frau aus dem Raum geschickt, weil die wirklich sehr, sehr aufgelöst war. Mhm. Das ist wirklich in solchen Situationen absolut nicht hilfreich. Ich versuche runterzukommen, ruhig zu bleiben, was mir dann auch sehr geholfen hat. Aber wie gesagt, ich muss wohl sagen, es war eine absolute Ausnahmesituation. Und ja. Ich war danach wirklich stundenlang fertig. Ich war echt am Ende. Es war total krass. Und erst danach fängst du an, wirklich zu schauen, ja, was hast du jetzt gemacht und was hast du vor allen Dingen nicht gemacht? Das ist halt ganz wichtig. Und wie ihr gerade schon sagte oder du, Susanne, sagte, ich glaube, es wäre für mich wirklich besser gewesen, halt wirklich extrem viel Ruhe zu bewahren. Einfach nur zu gucken, was passiert. Das mit der Situation erstmal selber klarzukommen und sich runterzubringen, ein bisschen von diesem Adrenalinschock wegzukommen. Und da wird einiges, vieles klarer. Ich finde bis jetzt, also jetzt muss ich sagen, so im Nachhinein auch, ich fand es echt kacke. Also so, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie alles irgendwie falsch gemacht, was man irgendwie falsch hätten machen können. Aber
alleine das Gegenteil ist der Fall. Das absolute Gegenteil ist der Fall.
Ja, würde ich nämlich auch sagen. Genau. Ich komme ja zum Beispiel, das wollte ich gerade noch sagen, ich komme aus der Arbeit mit behinderten Menschen und wir hatten quasi Grand Mal-Anfälle, so wie man die ja nennt, also einen schweren Anfall quasi, hatten wir fast täglich, ja. Und das Wichtigste, was du erstmal machen kannst, das hast du ganz genau richtig gemacht, die Person erstmal von der Gefahrenstelle wegnehmen sozusagen. Also einen Kopf und ein Kissen unter den Kopf legen oder irgendwie sowas machen, sodass die Person sich nicht schaden kann quasi in dem Moment. Weil du kannst diesen Anfall nicht direkt aufhalten, nur mit Medikation quasi. Oder er geht halt vorüber, was ja bei dir auch passiert ist. Aber sonst, also du hast da alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Also besser hätte man es nicht machen können.
Ich kann das auch nur loben. Grundsätzlich ist es so, genau wie du beschrieben hast, hat man dann hinterher das Gefühl, wo habe ich das eigentlich hergeholt? Genau. Also hätte mich vorher einer gefragt, du kommst zum epileptischen Anfall, was soll ich da machen? Da hätte ich nicht gewusst, was ich da sagen soll. Und dann bin ich aber plötzlich in diese Situation gekommen und auf einmal habe ich irgendwas gemacht und weiß gar nicht so richtig, warum oder wo das herkam. Das geht mir selber auch so, auch vielen Kollegen von mir so, in so einer Ausnahmesituation durch deine ganzen Hormone, Transmitter, die der Körper ausschüttet, dieses Adrenalingefühl, was du gesagt hast, wird man extrem fokussiert und konzentriert auf diese Sache. Und da kommt plötzlich Wissen von vor irgendwann raus und man macht dann plötzlich was und macht es auch richtig, auch, ich sage jetzt mal, menschlich gesehen hast du, du hast einfach menschlich gehandelt und war das Richtige, du hast instinktiv denjenigen von der Gefahrenzone weggeholt und als er sich dann beruhigt hat, das ist auch nicht unüblich, dass die nach so einem großen epileptischen Anfall dann so nachschlafen und irgendwie bewusstlos sind und gar nicht ansprechbar sind, hast du die Atmung kontrolliert. Du hast den Puls kontrolliert, das kannst du dir in Zukunft sparen, das muss man nicht mehr machen und es ist auch, welche Konsequenz hätte es gehabt? Also
ja, vor allen Dingen kennt man sich damit aus, ne? Schlägt das jetzt schnell, schlägt das nicht schnell? Also
wo willst du, man kann es von einem Nichtmediziner nicht erwarten, man kann bei einer korpulenten, dicken Person oder die auch manchmal aussehen, also man kann einfach nicht erwarten, dass ein Nichtmediziner da sicher den Puls tastet und die Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist irgendwie auch sinnlos. Also lass es weg, es kostet nur Zeit. Das, was du richtig gemacht hast, ist die Atmung zu kontrollieren mit allen Sinnen, sehen, hören, fühlen und du hast gefühlt geatmet und damit hast du ihn dann in eine stabile Seitenlage gelegt oder gedreht?
Ja, versucht. Ne? Ich sage ja, sehr, sehr korpulent und ich war eigentlich froh, dass er wach war. Und wo er dann wach war,
da hat er sich dann alleine aufgerichtet. Und
ja, also wollte er. Ne? Und ich habe ihn halt versucht, so irgendwie so ein bisschen hinzusetzen oder das war auch für ihn, glaube ich, so das Angenehmste in dem Moment. Stabile Seitenlage habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss wohl bei der stabilen Seitenlage sagen, dass ich, also das war wirklich echt ein Gewichtsproblem. Das, also der war schwer. Der war richtig, richtig schwer. Also da wirklich, da hätte ich wirklich so ein paar Griffe gebraucht. Es gibt ja so Griffe, wie man die schwere Leute sehr leicht rumziehen kann. Und genau das hatte ich halt in der Situation nicht. Also ich war halt wirklich in dem Moment froh, dass er wach geworden ist, sich allwegs aufgerichtet hat
und ich dann nur noch ihn quasi vorm Ausstehen gehindert habe, damit sich das alles erstmal beruhigt, damit er erstmal klar wird und so weiter und so fort.
Aber eine krampfende Person brauchst du auch nicht in die Seitenlage zu.
Nein, nur hinterher, weißt du, wo er dann nachher
wird wirklich.
Das ist nämlich auch noch so ein Mythos aus der ersten Hilfe. Sorry, wenn ich da jetzt irgendwann nochmal aushole, aber man kann so viel erzählen darüber. Ne? Das ist ein unfassbar weites Feld. Ja. Früher hieß es ja immer, man muss nur einen, der bricht, also der kotzt, sich übergibt, in diese stabile Seitenlage bringen. Das weiß man ja vorher nicht. Kann ja sein, dass der in 3 Minuten erst anfängt, sich zu übergeben. Genau. Und dann wäre es gut, wenn er zu dem Zeitpunkt schon in der stabilen Seitenlage wäre. Ich kann da auch wieder nur sagen, Stichwort YouTube-Video oder Auffrischungskurs, nehmt euch euren Kumpel, Partner, Freundin, Frau, Mann, wer eben so da ist, und übt mit denen das mal, guckt euch ein Video an und dann übt das mal, wie man die Handkurve macht. Das ist wirklich nicht so schwer. Und wenn das jetzt nicht gerade irgendein ganz dicker, schwerer ist, dann ist eigentlich auch da bloß das Ziel, der Kopf bzw. der Mund soll der tiefste Punkt sein, damit das Erbrochene der Schwerkraft folgend aus dem Mund rausläuft und nicht in die Lunge kommen kann, damit der Atemweg frei bleibt. Also ob der jetzt nun wie im Lehrbuch da liegt oder nicht, ist ja auch hier wieder nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass das Erbrochene eben rauslaufen kann, oder auch Blut oder was da so ist. Genau, und für die Dicken, da lohnt sich das vielleicht nochmal so ein YouTube-Video anzugucken und mal zu üben, wie das geht. Ja, also alles super gemacht, Christian. Ganz klasse.
Ganz sei Dank. Und ist ja auch absolut auch eine Notfall, eine Spezialsituation. Ich meine, wie oft, also ich glaube, man kommt eher zu einem Unfall, wo sich irgendjemand eingeklemmt hat oder irgendwie was auch immer passiert ist oder sich geschnitten hat, als dass man jemanden trifft, der wirklich einen Anfall hat. Es kann zwar bei jedem Menschen auch passieren, das ist ja auch so. Jeder Mensch hat womöglich einmal in seinem Leben auch einen Anfall, den er vielleicht auch gar nicht mitkriegt. Aber die Situation ist schon wirklich sehr, sehr speziell und deswegen, also da nochmal wirklich drauf achten. Also so das, was man früher gesagt hat, so die Finger im Mund oder sowas, damit man die Zunge rausziehen kann oder
die
sowas.
Die beißen die ab, wenn es
Das ist die Sache, der Körper ist auf maximale Kontraktion aus, auch der Kiefermuskel, alles. Mhm. Der beißt euch einfach die Finger ab. Also das überhaupt nicht machen. Schaut einfach, dass ihr ein Kissen um den Kopf legt oder an den Kopf legt, nicht auf den Kopf, sondern an den Kopf, sodass er sich natürlich nicht irgendwie was wehtut. Das mit dem Festhalten ist auch so eine Sache, weil wenn du die Person festhältst, der hat so viel Spannung, der bricht sich den Arm rein theoretisch währenddessen. Also das ist auch schwierig. Lieber alles außenrum frei machen, im Kissen unter den Kopf, dass er sich da nicht wehtut und sonst Notarzt rufen, weil vielleicht hat er auch Notfallmedikamente, vielleicht ist er ja Epileptiker.
Genau, vielleicht hat er so ein Set irgendwo,
Genau, da gibt es Zäpfchen, da gibt es aber auch Spritzen, da gibt es alles Mögliche. Vielleicht hat er da irgendwas, dann kann man da auch reagieren, wenn nicht, auf jeden Fall Notarzt rufen und da dann einfach gucken, dass er sich in dieser Zeit nicht wirklich verletzt. Also
Stichwort Erste-Hilfe-Set, was so Leute bei sich haben, auch Allergiker zum Beispiel, die haben auch ganz oft so ein Allergiker-Rescue-Set, da ist Adrenalin als Spritze drin und diverse andere Medikamente. Also wenn einer mal irgendwie von einer Wespe oder so in den Hals gestochen wird und ihr beobachtet das, guckt, ob der irgendwo so ein Set hat oder fragt ihn oder jemanden, kann man denen auch schon helfen mit,
Genau, oder jemanden Asthma, der einen Asthma-Anfall
zum Beispiel,
oder sowas hat, Asthma-Spray. Der meist auch ein Spray dabei oder irgendwie sowas. Genau.
Das sind schon Sachen, wo man auf jeden Fall mal gucken oder fragen sollte, ein super Stichwort. Und Christian, was ich auch richtig gut finde, ist, dass du dir hinterher nochmal Gedanken darüber gemacht hast, was hätte ich anders machen können? Also dieses Reflektieren von so einer Situation, das macht auf jeden Fall falls du in Zukunft nochmal in die Lage kämest, macht das besser, weil du einfach nochmal dich damit auseinandergesetzt hast, Dinge vertiefst und einfach reflektieren und nochmal drüber nachdenken, was habe ich gut gemacht, was hätte ich noch anders oder besser machen können. Das war auf jeden Fall auch super. Also ich finde, du hast das gut gemacht.
Absolut.
Oh, auch toll. Wenn du selbst das Gefühl hast, du hättest irgendwie was anderes gemacht, das hat man nachher immer.
Das ist immer eine große Unsicherheit dabei.
Auf jeden Fall. Ist ja auch nichts, was man alltäglich macht. Ja. Ich habe das auch immer ganz am Anfang zu Mokli geschrieben. Alle meine Kollegen, für niemanden von uns ist so eine Situation Routine. Niemand schüttelt das aus dem Ärmel. Ich kriege selber einen Adrenalinschock, wenn ich irgendwo reanimieren rennen soll. Also das ist einfach eine Ausnahmesituation, die kommt auch für Mediziner nicht alltäglich vor, vielleicht häufiger als für Nichtmediziner, aber auch nicht alltäglich. Wenn du jetzt, was weiß ich, Orthopäde bist oder sowas, dann machst du, alle Orthopäden da draußen, ich will niemanden von euch diskreditieren, aber du kommst einfach seltener mit so Notfällen in Verbindung, als wenn du jetzt auf der Intensivstation arbeitest oder so. Es ist einfach eine Ausnahmesituation, die jeden in Aufregung versetzt, nicht nur dich.
Da hilft aber einfach vorher sich Gedanken machen, auch üben.
Ja, genau.
Was wir jetzt
also 5 Sekunden nehmen und kurz sich sammeln. Ja, ja, genau. Dieses, ja. Und nicht den Notarzt vergessen. Das habe ich vorhin gesagt, nicht ohne Grund. Ne?
Ja, genau.
Da ging es dir nämlich genauso. Ruf den an, bevor ihr da anfangt rumzudrücken oder irgendwas macht, dann seid ihr so drin im Tunnel, dass ihr das vergesst. Und dann irgendwann nach einer Viertelstunde, wenn ihr kurz vorm Zusammenbrechen seid, vor Erschöpfung, da fällt euch ein, Scheiße, ich habe gerade den angerufen. Also vergesst das nicht, genau. Ja. Mhm.
Wichtiger Tipp nochmal, genau. Lass uns, ich glaube, wir haben alles ganz schön auseinandergenommen auch, aber ganz wichtig auch, da nochmal so intensiv drauf zu gehen. Und ich glaube, die Folge ist halt einfach länger, aber das ist auch vollkommen okay.
Sorry.
Nee. Nein, alles gut.
Man könnte noch eine Stunde darüber reden.
Ja, ich glaube auch.
Genau. Erschöpft. Genau, richtig. Aber lass uns, wir hatten eben das Thema nochmal ganz kurz angesprochen, Rettungsgasse. Ja, wir sind alle mit dem Van unterwegs, wir fahren auf Autobahnen, auf Landstraßen. Das ist eines der essentiellen Sachen auch. Das ist ja präventiv im Endeffekt für jemand anderen. Nimm uns da noch mal ganz kurz mit, jetzt zum Abschluss der Folge.
Also meine Geschichte geht um einen ziemlich schweren Verkehrsunfall, der in einer jüngeren Vergangenheit hier in der Region passiert ist. Da gab es auch Schwerverletzte und leider auch Tote. Und wir waren mit unserem Bus gerade auf dem Weg nach Erfurt zu jemandem und sind letztlich zu dem Unfall dazugekommen. Allerdings zu einem Zeitpunkt, als die professionelle Rettung schon lief. Der Hubschrauber flog gerade los, also da war schon alles abgesperrt. Wir wurden dann von der Polizei umgeleitet und man konnte relativ weit gucken. Es ist hier ziemlich flach gewesen in der Ecke. Man konnte so einen Kilometer übers leere Feld gucken und sah da den ganzen Unfall. Und wir wurden über so ein Dorf umgeleitet und da stand jetzt wirklich ungelogen das ganze Dorf draußen und hat da geguckt. Zumindest standen sie einen Kilometer weit weg, aber sie haben halt gedacht, das ist eine Ausnahmesituation, spannend, man will da gucken. Verstehe ich auf der einen Seite, aber wenn es zum Beispiel beim Thema Rettungsgasse, Gaffer und so weiter dazu führt, dass die Rettungskräfte behindert werden, man muss sich dann immer vor Augen führen, man könnte ja auch selbst derjenige sein, der da liegt, zu dem die Feuerwehr, die Polizei, der Arzt nicht kann oder hinkommt, weil er einfach irgendwo einen Kilometer weiter hinten an so einem scheiß LKW nicht vorbeikommt oder PKW-Fahrer, der Rettungsgasse nicht kann. Da kriege ich so einen Hals, sorry Leute, weil das wirklich nicht schwer ist. Und gerade hat mir dann hinterher eine Kollegin von mir, war da Notärztin bei diesem Einsatz, die hat mir erzählt, jetzt haltet euch fest, hat jemand da so eine Drohne rübergelenkt und hat sich das halt von oben angeguckt, wie schäbig ist das bitte, ja. Aber Rettungsgasse, man hat gerade wir mit unseren großen Gefährten, du bist auch nicht einfach mal schnell da weggefahren, wenn du im Stau eingequetscht bist, es ist schon mit dem PKW fast unmöglich, dann da ohne 20 Züge wegzukommen. Fahrt gleich umsichtig, bildet die Rettungsgasse, egal wann es mal zum Stocken kommt. Du weißt nie, was vor dir passiert, irgendwann rum da jetzt der Verkehr stockt. Mhm. Stell dich gleich so hin, wer ganz links fährt, der fährt nach links außen und alle, die nicht ganz links fahren, die fahren nach rechts. Und dann hat man da eine Rettungsgasse, wo die Rettungskräfte durch können. Und das ist so wichtig. Ihr könntet selbst derjenige sein, der da betroffen ist.
Ich finde das, was du gerade sagst, finde ich auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was sich jeder in so einer Situation als allererstes sagen sollte. Stellt euch vor, ihr würdet da liegen und würdet Hilfe brauchen. Ja. Und wenn da wirklich alle in dem Moment einfach mal dran denken können, anstatt ihr Handy rauszuholen und zu filmen, sondern einfach nur alles zu tun, damit die Leute halt wirklich, damit die Notfallärzte, Polizei etc. da so schnell wie möglich hinkommt. Das ist, glaube ich, auch in dem Moment so eine Art unterlassene Hilfeleistung, wenn man genau das nicht tut, finde ich.
Ich finde, das sollte auch bestraft werden. Das ist einfach, es ist auch einfach, ethisch gesehen einfach nur scheiße. Also jeder, der da schon mal irgendwo angehalten hat und gegafft hat, ohne was zu machen, oder der die Rettungsgasse versperrt, der sollte sich irgendwie, schon schämen, weil es ist einfach wirklich einfach. Es ist ja nicht schwierig, mit seinem Auto einen Meter weiter nach links zu fahren oder nach rechts. Das ist ja nicht so viel verlangt. Ja, keine Ahnung. Also macht das unbedingt und denkt immer dran, wer will, dass einem selbst geholfen wird, der sollte auch anderen helfen. Ja. Ne? Das ist ganz wichtig.
Ja, ein absolut wichtiger,
glaube ich.
Genau, absolut toller Punkt nochmal, ein absolut super Schlusssatz auch. Ja, wie gesagt, die Folge ist etwas länger geworden, aber das war sehr, sehr wichtig, dass wir da auch durchgehen, dass das alles nochmal detailliert beschrieben wird auch. Wir sind halt nur ein Audiomedium. Zeigen wäre vielleicht alles ein bisschen schneller gegangen, aber...
Das können wir ja mal machen. Wir können mal so einen Workshop machen. Live-Synchrondrücken machen.
Ja, genau.
Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, du sagtest ja vorhin schon, du bist ja wahrscheinlich beim Green Roots. Da sind wir und ich sind natürlich dort auch. Wir werden auch definitiv Workshops geben und wenn du da Lust hast, können wir das gerne, gerne zusammen machen.
Ich könnte sogar so eine Puppe organisieren, wo wir
sehr gut.
keine Sofakissen nehmen müssen.
Genau. Also Mugli und ich, wir bringen die Musik mit und genau. Du die Puppe. Und
dann, ich den Rest.
Genau.
Und irgendjemand und dann, noch das Bier.
Genau. Und dann machen wir das einfach mal, weil ich glaube, es ist sehr wichtig. Also es gehört einfach dazu, sich das einfach mal vor Augen zu führen. Man muss da jetzt nicht stundenlang irgendwie drüber rumdiskutieren oder sich da wirklich jetzt nochmal in die Schule setzen. Das einfach nochmal in Erinnerung rufen, sich einfach vor jeder Reise einfach mal 5 bis 10 Minuten damit beschäftigen. Da ist man wenigstens halbwegs, sag ich mal, vorbereitet und weiß, worauf es ankommt, wenn es wirklich zu einer Gefahrensituation kommt. Und ganz wichtig, liebe Leute, ruft jemanden an, sichert euch selber, ruft dann jemanden an und dann legt ihr los. Und ich glaube, der Rest, also ich habe mir das auf jeden Fall gemerkt, nicht nur durch die Gefahrensituation, sondern jetzt auch durch den Podcast. Ja, danke, Susanne, das war wirklich
sehr gerne.
Sehr, sehr tolle Folge. Oh, jetzt wäre ich krank.
So. Oh, sollen wir wen anrufen?
Ja, genau. Alarm!
Alarm!
Die Folge hat mit einem Alarm angefangen und sie endet mit einem Alarm.
Ja, hat super Spaß gemacht mit euch. Gerne wieder. Mhm, und danke. Leute, denkt dran, ihr könntet selbst sein. Also packt an, helft den anderen. Sehr seid schön. Lieb, sammelt gut Karma Points.
Genau. Richtig, richtig schön. Danke, Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, auch dass du uns angeschrieben hast.
Ja, danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne, jederzeit wieder.
Genau.
Ein gern gesehener Gast ab jetzt.
Ja.
Danke, da freue ich mich aber.
Genau. Ja, und liebe Leute da draußen, für alle, wir haben alle Links natürlich, wie gesagt, bei uns im Blogpost und in den Shownotes überall verlinkt. Da machen wir auch so ein bisschen eine Liste, wo alles draufsteht, was wichtig ist, welche Schritte wichtig sind, was für Notfallmedikation und so weiter drin sein müssen in allen Packages. Das hauen wir alles mal rein. Da könnt ihr euch mal durchlesen oder nochmal nachschauen, ob ihr das alles habt.
Mugli hat fleißig mitgeschrieben und das sieht stark danach aus, als würden wir einfach nochmal so eine kurze Übersicht geben, was ihr euch einfach vor eurem Saisonstart oder vor eurer großen Reise, einfach lest euch den Blogbeitrag durch, hört die Podcast-Folge, dann seid ihr, glaube ich, auch schon für den Notfall, was man natürlich niemals, 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 niemals hoffen wollen, aber ihr seid auf jeden Fall vorbereitet und gerüstet. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken Susannes Instagram-Account unten drunter.
Natürlich.
Ihr könnt die zuspammen. Folgt ihr bitte. Ihr könnt die zuspammen mit ganz, ganz vielen Nachrichten. Da freut sie sich drüber. Die hat nämlich
na
ganz
klar. Viel Zeit.
Ne? Wenn ihr da spezielle Fragen habt oder selber eine Geschichte erzählen habt, schreibt uns, schreibt Susanne. Wir freuen uns drüber. Danke, Susanne. Dass du dabei warst. Danke, dass Susanne dabei war.
Genau, wie heißt denn dein Instagram-Account?
Oh, ja.
Haben wir ja noch gar nicht genannt.
Der heißt Camper Fantastisch. So fantastisch, wie unser Camper Van nun mal ist. Account.
Sehr schön. Cool.
Verlinken wir alles und ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Bis nächste Woche dann wieder.
Ciao.
Tschüss.
So, und wer macht jetzt mein Pflaster ab von meiner Verletzung, von der schweren?
Blutet es eigentlich noch?
Ja, total. Ich bin hier so am Verbluten. Ich fall gleich um.
Trinken Bier. Und dann noch eins.
Toll, das ist gut. Das hört man gern von der Ärzte. Trinken Bier.
Und dann noch eins.
Und eine Cola. Eine Cola.
Eine Cola.
Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufrädern.